machst du mal was Bodenständiges, gehst mal nach Osnabrück, studierst du da deinen Landschaftsbau und dann kannst du das andere ja immer noch danach machen. So, das war dann auch mit denen da so abgesprochen. Und ja, dann habe ich aber hier in Osnabrück relativ schnell gemerkt, dass ich, also dass dieses klassische Landschaftsbau-Ding, Firma übernehmen, nicht mein Werdegang ist und ich auch dann so ein bisschen gecheckt habe, okay, mal eben eine Firma umzustrukturieren, Planungsabteilung hinzufügen, am Ende bist du der Arsch, der sich um alles kümmert. Ich weiß nicht, ob man dann wirklich die Kapazität hat, sich darum zu kümmern. Und ich hatte halt einfach Schiss, dass ich das so nicht gewuppt bekomme und dann am Ende voll im Tagesgeschäft drin hängen, dass die Firma irgendwie läuft und ich dann aber eigentlich meine Idee, die ich da hatte, nicht mehr verwirklichen kann.
Jetzt hast du gerade gesagt, irgendwie du hast viel gepflastert und dann bist du zu Peter Janke gekommen. Was war so für dich das Beeindruckendste, weil du eben meinst, es war so komplett weltneu geöffnet. Woran machst du das genau fest?
Was der effizienteste Weg, wenn wir an den Bagger denken von vorhin, dieses Wissen reinzukriegen.
Was ist denn dein Planungs- oder Ansatz? Was ist dir wichtig, wenn du jetzt eine Planung machst oder was zeichnet deine Planung aus?
Findest du, Visualisierung ist super, um einfach mehr zu verkaufen?
Ja, ich glaube, dass ein Garten ohne Planung gar nicht richtig funktioniert. Und auch jemand, der sagt, ich baue den Garten, hat den auch geplant. Die Frage ist, wie gut hat er den geplant? Ne? Also das ist ja am Ende des Tages, eine Planung ist, du machst alles, du würdest ja auch nicht einfach mal ein Haus bauen. Wir setzen mal ja, das finde ich immer so, beim Haus ist es komplett normal, dass man einen Architekten braucht, oder nicht?
Schon, ja.
Ja, das ist auch, da kommt eine Mauer hin und hier, ach, hier machen wir mal einen Durchbruch und die Steckdosen, die ziehen wir nachher rein. Also am Ende des Tages, da ist eine komplette, völlige Planung von wirklich schlüsselfertig, alles fertig. Natürlich wird am Ende viel umgeworfen so, aber ne, und geändert, aber trotzdem, da gibt es eine komplette Planung und das Mindset da ist komplett normal. Im Garten ist das nicht so ein Ding, weil es da auch irgendwie, du kannst einfach nur Rasen einsäen, dann wird auch jeder sagen, du hast einen Garten. Aber du kannst auch ein mega fancy Ding da hinsetzen und dann hast du auch einen Garten. Also das ist ja auch irgendwie im Auge des Betrachters, glaube ich. Und Leute, die dann die Planung nicht wertschätzen, die kommen ja dann auch eigentlich gar nicht bei mir. Also das ist dann irgendwie, da gibt's dann auch einfach Leute, die sagen, was, schicken Sie mal ein Angebot und schickst ein Angebot, die hörst du nie wieder. Ja. Dann sind das auch nicht meine Kunden irgendwie so. Oder da kann ich dann auch, die brauche ich nicht. Also ich möchte nicht Leute dazu nötigen, dass auch meine Planung so toll ist und so wichtig, sondern ich finde es irgendwie ganz cool, wenn da schon so eine Grundidee ist von, ja, wir wissen, was sie machen, wir haben uns angeguckt, was sie machen, wir mögen das, was sie machen und dann wollen wir das auch so.
Herzlich willkommen beim Podcast Digital Mobil Vernetzt. Hallo Tobias.
Hallo
Tobias. Jetzt wird's ein bisschen ulkig, ne? Das ist, glaube ich, jetzt das vierte Intro, das wir in dieser Sauna aufnehmen. Also
für die, Thilo, siehst uns nach, ja? Wir hatten ein super schönes Interview mit dir, aber jetzt sitzen wir gerade immer noch in dieser Sauna und nehmen, glaube ich, das fünfte Intro auf. Aber wir machen das ja nur nebenbei, dass wir in der Show auch nochmal sagen.
Genau, für die Leute, die denken, warum nehmen die in der Sauna das auf? Ihr müsst die Folge mit Dominik Lindenbeck hören. Die
kommt aber noch.
Die noch kommt.
Wahrscheinlich.
Also, ja.
Ja.
Wir wissen worüber nicht. Haben wir gesprochen mit Thilo? Wer ist Thilo?
Thilo Schröer hat ein Planungsbüro, wo er halt ja, Gärten gestaltet, Gärten plant, eben sehr mit Fokus auf die Pflanze. Wir haben uns mit Thilo getroffen in Osnabrück. Meine Güte, wir kommen auch gerade um, Thomas. Mhm. Und waren auch an der Uni. Also Thomas hat dieses Jahr zweimal eine Uni gesehen.
Ja, ich war noch nie an so vielen Universitäten wie in diesem Jahr.
Ja. Und hatten, also war ein sehr, sehr schönes Gespräch, weil er auch sehr viele Einflüsse mit reinbringt, weil Thilo hat auch schon im Ausland gearbeitet, wird jetzt wieder ins Ausland reisen. Sehr offener Mensch, total sympathisch. Und ja, Thomas.
Genau, ich finde ziemlich, ich finde den Begriff Freigeist passt ihm wieder ganz gut. Also sehr kreativ, auch wenn ihr Thilo mal auf Instagram folgt. Macht er sehr schöne kreative Videos.
Ja, mit Gitarrenunterlegung selbst gespielt.
Also. Die ja leider nicht mitgenommen hat, Thilo. Das, ja. Ich hätte mir sehr erhofft, vielleicht machst du uns mal ein neues Podcast-Intro.
Und ich war auch stellenweise, hat er auch echt Kritik geäußert an Bildung und so weiter, wie das aussieht. Auch wir sind auf dem Weg zum Interview, hat er uns abgeholt aus dem Parkhaus, weil das alles ein bisschen verkehrstechnisch schwierig war, über einen neu gestalteten Platz gegangen und hat auch echt Kritik an der Landschaftsarchitektur an der Stelle geübt. Ja. Finde ich an der Stelle auch total nachvollziehbar, warum immer alles versiegeln, ne, wenn alle von anderen Themen reden.
Genau, und auch um Flächen zu beurteilen, wie die genutzt werden, überhaupt welche Funktion habe ich auf einer Fläche, was habe ich für Potenzial, was ich liegen lasse, was ich vielleicht aus gewissen planerischen Gründen vernachlässige, weil es auch vielleicht auch falsch verkauft wird.
Ja. Genau, aber ich finde auch eine sehr, sehr gute Folge mit viel Input, auch gerade was so planerisch angeht, plus auch Pflanzenverwendung.
Genau, das Exzellenzstipendium findet da auch wieder das Thema. Das werden wir auch nochmal mit einem anderen Gast besprechen. Denn wir werden auch noch bald einen Podcast-Gast haben, bei dem man auch die Stipendiat machen darf, vor Ort, als Ort. Ja, so.
Okay. Genau. Gut. Ja, also von daher wollen wir jetzt nicht weiter auf die Folter spannen. Genau. Sondern wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören.
Ja, jetzt sitzen wir mega weit auseinander.
Schon, sollen wir den mal wegnehmen?
Ja.
Vielleicht?
Ja, gute Idee.
Auch so ein bisschen, ich fühle mich so ein bisschen wie so ein Verhörgespräch.
Ja. Wir drehen gleich noch die Lampe so runter.
Für den Stasi.
Was haben Sie getan?
Genau. Wo waren Sie am Morgen des 21. November?
Wer ist Löserkopf?
Ich finde du, oder? Ich bin der Böse. Du bist der Gute.
Ja. Nein, nicht der Böse.
Du bist immer der Böse, finde ich.
Hallo? Gibt's dich? Das Schwarze, so ein bisschen, ja.
Ja. Was machst du jetzt noch? E-Mail schreiben. Okay. Nee, wir haben eben gesagt, wir waren noch nie so häufig an Unis wie zuletzt. Wir waren vor 2 Wochen in Geisenheim tatsächlich.
An der Ach, wird nicht fast.
Mit einer Studentin und haben da halt einen Podcast geführt über, was muss denn sozusagen die Arbeitswelt bereithalten, damit man dann als Student da anfängt.
Mhm. Spannend.
Ja. Ja, es war cool. Also wirklich, die war schon ein bisschen lebenserfahrener so. Ja, konnte schon ein bisschen was vom Leben erzählen und hat auch schon Ausbildung gemacht und sowas alles und hatte auch klare Ziele, war ziemlich straight unterwegs, das war sehr gut. War ein schöner Kontrast mal, ne?
Ja.
So, das hatten wir sonst noch nicht so.
Ja.
Ja, wann kommt der raus? Da bin ich sehr gespannt.
Der ist wahrscheinlich schon rausgekommen, wenn deine Folge rauskommt. Vorher schon.
Okay.
Also wahrscheinlich am 15.12., oder?
Ja.
Ja, 15.12. Ja.
Cool.
Ja, oder? Ja, haben wir gesagt, ne?
Haben wir ihr gesagt, ja.
Ja, da müssen wir auch dabei bleiben.
Ja. Ja, cool.
Ja. Genau.
Genau, also bin ich auch gespannt. Und es waren auch, ich glaube, viele Sachen dabei. Die hat auch, die ist ja sehr viel auf Instagram irgendwie unterwegs und hat so eine, was hat sie gesagt? Ihre
Community.
Gruppe? Community.
Ach, wie heißt die? Kennt man Anna. Die? Ja, Anna. Duales Studium hat sie gemacht.
Ne? Ja, genau.
Ja, genau, ja. Die kenne ich auch über Instagram. Also nie mit ihr gesprochen, aber ja.
Genau. Und die hat auch ihre innere Runde gefragt, so was ihr denn vom Arbeitgeber hinterher erwartet, was das
spannend,
wichtig ist.
Spannend, Anfragen, ne?
Und, ja, genau. War echt gut. Interessant. Genau.
Deswegen, also wir haben auch mitbekommen, dass immer mehr Studis uns hören. Ne? Das hat man letztes Mal zum Beispiel bei den Baubetriebstagen gemerkt. Mhm. Die Studis sind wie alle so, hey, ich höre deinen Podcast und so. Ja, ja, und ich glaube, für mich, weil ich jetzt nicht aus der Landschaftsarchitektur komme, ist das voll interessant, da reinzusteigen. Für Tobias so ein bisschen Vergangenheit.
Ja.
Aufgreifen. Genau. Und zu gucken, wie das heute wieder ist, ne?
Ja.
Ja. Ach, du hast auch Landesarchitektur gemacht, Mann?
Genau, in Essen habe ich
studiert. Ja, witzig.
Genau, ja, so als einer der letzten und dann die Tür abgeschlossen und die Diplomarbeit noch tatsächlich, also nach Diplom studiert und die habe ich dann in Höxter abgegeben. Mhm. Genau, weil die Profs dann von so, Essen nach Höxter sind. Genau.
Da waren die ja gar nicht so happy drüber, glaube ich, ne?
Oder ich glaube nicht.
Ja. Ja, cool.
Ja, aber haben sich dann damit arrangiert. Ja. Und ich war auch nur zur Diplomarbeit, glaube ich, da. Eine Vorlesung habe ich da gar nicht besucht.
Okay, und dann aber nicht den Weg weitergegangen irgendwann, oder?
Genau, tatsächlich 2008 fertig gewesen und 2008 war Wirtschaftskrise.
Ja.
Und da gab es nicht so viele Stellen als Bauleiter.
Echt?
Ja.
Kann man gar nicht glauben heute.
Glaube ich nicht, ne? Nee. Das ist eigentlich so ein Schnips.
Das ist nicht mal lange, genau. Das ist 15 Jahre, ja, krank.
Ja.
Und dann hat bei Dataflow angefangen.
Okay.
Wir haben viele Leute, die das nicht geplant haben, glaube ich, bei uns zu arbeiten und dann so über Wege so reingekommen sind. Bei mir zum Beispiel auch. Also ich habe es auch nicht geplant, aktiv. Ich glaube, das ist aber so passiert. Witzigerweise tatsächlich war ich 15, vor 17 Jahren schon, wo Tobias bei der Firma von meinen Eltern im Büro war und meine Mutter ihn einfach nur ausgequetscht hat, was muss mein Sohn machen, damit er das macht, was der Tobias macht.
Mhm.
Ja, der Tobias sich gar nicht mehr dran erinnert. Da waren wir mal bei so einem kleinen Team-Meeting, da habe ich das so rausgeholt und er, ne, hast du es nicht geglaubt, ne?
Ja.
Und dann sitze ich da irgendwie so 15, 17 Jahre später und mache genau das.
Krass.
Ja. Also irgendwie verrückt,
krass,
oder?
Ja.
Total voll. Verrückt.
Stimmt, ja, das denke ich jedes Mal irgendwie irrer Zufall. Ich dachte, dieser Termin damals war auch so merkwürdig, weil ich dachte, ich zeige deiner Mutter die Software und dann wollte sie aber eigentlich nur wissen, was man so machen muss.
Also, ja, voll. Ja. Ja, weil das war so die Phase, ne, der Junge macht jetzt eine Ausbildung und so, was machen wir mit dem? Und
ja, der will das mal übernehmen.
Ja, ja, so. Ja. Oder vielleicht auch nicht. Ja. Oder so. Was gibt's so für Wege, ne? Und wenn man so pfiffig ist, dann hat man gar viele Wege, ne?
Voll.
Ja.
Wann war das für dich klar, dass du da raus bist? Oder wolltest du?
Woraus? Aus der Firma meiner Eltern.
Hast du da keine Lust drauf?
Als ich gemerkt habe, dass wie ich mir Gartengestaltung vorstelle, mit dem, was meine Eltern so machen, sich nicht deckt.
Mhm.
Und ich glaube, dann hat man ja mehr Aufwand, das so zu verändern, dass das zu einem selber passt.
Mhm.
Und dann bin ich auch für 3 Jahre Papa geworden und da gab es die Gelegenheit, hat aber überhaupt gar nicht gepasst.
Ja, okay.
Wie gesagt, das hätte ich mich selber komplett aufgegeben.
Mhm.
Na, machen wir das Podcast über mich oder? Das
ist ja. Nee, Chino macht das geschickt, der genau. Fragt uns.
Nee, und das ist so, aber das ist toll, ne? Also das ist tatsächlich das Beste jetzt bei Dataflow, wie ich mir das vorstellen könnte, jetzt gerade zu leben, zu arbeiten, ne?
Cool.
Ja. Ja. Voll.
So, und was war jetzt dein Werdegang?
ja, ich komme ja auch aus dem Galabau-Betrieb von zu Hause so. Hab eigentlich immer in den Ferien schülermäßig immer mal 1-2 Wochen gejobbt, so, um dann irgendwie Taschengeld ein bisschen aufzubessern.
Hast du Taschengeld gekriegt monatlich? Oder hieß es nur, kriegst du Geld, wenn du arbeitest?
War bei mir so. Nee, bei mir gab es auch Geld so. Okay. Aber das war immer so sehr an dem Klassenschnitt orientiert. Ich glaube, das wurde auf Elternabenden besprochen, so was die Kinder kriegen und wir haben gefühlt immer alle das Gleiche bekommen. In den
Wo ist denn der elterliche Betrieb?
In Mülheim, Schröer, da warst du auch, glaube ich.
Das war vor
2 Wochen.
Ach, oder was. Stimmt, ja, genau.
Ja, genau. Ja. Ja, genau, das immer dann so gemacht, so ein bisschen da gearbeitet und dann nach der Schule, als ich dann mein Abi hatte, wollte ich eigentlich für ein halbes Jahr nach Australien gehen und da gab es kein Geld von den Eltern dazu, das musste ich, wenn ich das machen wollte, selber machen.
Oh, krass.
Genau, habe ich dann auch, dann habe ich ein halbes Jahr gearbeitet, eigentlich ziemlich genau, mündliche Prüfung war fertig vom Abi und dann ging es sofort in den Betrieb, alle anderen haben Party gemacht und ich war am Arbeiten. Ich war auch immer bei den Partys mit dabei, damals ging das irgendwie noch alles so und genau, dann war ich für ein halbes Jahr weg. Und war aber vorher die Prämisse, ich muss was haben, wenn ich wiederkomme, was ich dann mache, dass ich dann nicht ein Jahr rumgammel und hatte dann tatsächlich ein Praktikum in Münster gemacht bei einer Gartenlandschaftsbaufirma, weil für mich irgendwie, mein Abi war nicht so super, dass ich hätte direkt was studieren können, ich hatte irgendwie Bock auf BWL gehabt, wie irgendwie alle so, aber war auch nicht so das Richtige und Galabau hat eigentlich immer Bock gemacht und dann auch immer im Hintergrund so, okay, du kannst ja die Firma von deinem Vater dann irgendwann mal machen oder sowas, war irgendwie eine Überlegung damals.
Ja.
Genau, und dann halt die Ausbildung gemacht in Münster 2 Jahre lang. Und danach war ich eigentlich so ein bisschen durch mit dem Thema, weil ich da sehr viel gepflastert habe und wenig das machen konnte, was ich eigentlich machen wollte. So. Also ich habe sehr viel einseitige Baustellen gemacht und hatte dann die Möglichkeit, weil ich eine gute Zwischenprüfung hatte, bei so einem Exzellenzstipendium mitmachen zu dürfen.
Mhm. Das gab es damals schon.
Genau, das war da, glaube ich, im 4. oder 3. Jahr. Und ich hatte davon noch nie gehört. Das war auch irgendwie im Galabau so nicht wirklich vertreten. Ja. Und ich hatte den Flyer irgendwie per Post gekriegt und das sah alles total unsexy aus. Also du machst Pflege, kriegst einen Mindestlohn. Und ich dachte so, ey, ich gehe jetzt nicht für Mindestlohn Pflege machen. Das war so damals meine Einstellung. Und meine Eltern waren dann aber so, ey, komm, du hast eh keine Ahnung, was du machen willst, wenn du fertig bist. Bewirb dich da mal. Und dann habe ich mich tatsächlich um 11 Uhr abends am Tag der Schließung dieser Abgabe, da habe ich mich da beworben. Und wurde dann auch eingeladen, habe das aber verpennt, hatte an meine Mails nicht gecheckt. Und natürlich. Dann rief mich irgendwann mein Chef an, ja, Thilo, hier ist gerade jemand, Michael Dreisvogt, der will ein Interview mit dir machen. Ich dachte so, hey, was ist das denn? Und dann bin ich tatsächlich an dem Tag noch nach Düsseldorf gejuckelt und habe dann auch das Stipendium bekommen. Genau, und bin dann bei Peter Janke angefangen. Und das war wirklich eine komplette Offenbarung. So, das war wirklich next level, sowas hatte ich noch nie gesehen, als ich da in den Garten gegangen bin. Hatte ich das Gefühl, ich kenne überhaupt keine Pflanzen, obwohl ich in der Ausbildung immer sehr gut in Pflanzen war, aber es sind halt irgendwie nur ein paar hundert Stück so und dann sehr die Standardsachen einfach. Und genau, das war irgendwie mega cool und da habe ich dann einen neuen Einblick bekommen, in was Garten auch sein kann. So. Ja. Und habe dann da 3 Monate bei ihm gearbeitet und das läuft ja irgendwie so, dass man da einmal die Woche so eine Exkursion macht in besondere Gartenorte, Hermannshof, Arboretum in Bonn, in Park Herle da in Bonn, oder Museumsinsel Homburg, das waren dann gleichzeitig damals auch noch Standorte von diesem Stipendium. Mittlerweile ist ja die Museumsinsel raus und jetzt macht das Schwieters, das ist jetzt eingesprungen da seit 2 Jahren, glaube ich.
Baumschule bei mir in der Ecke.
Ja. Genau, ja. So eine auch super, super coole Leute.
Ja.
Und ja, das war wirklich, dieses Netzwerk da zu haben und diese Leute da kennenzulernen, hat mir wirklich nochmal eine komplett neue Richtung aufgezeigt, was Garten alles sein kann. Und genau, dann bin ich, als ich da dann fertig war, bin ich bei meinem Vater für ein halbes Jahr nochmal in die Firma, weil ich auch nochmal nach Neuseeland wollte, nochmal für ein Jahr und brauchte dann natürlich dann wieder Geld für, hab dann ein halbes Jahr da als Bauleiter dann gearbeitet und auch, habe auch ein paar Gärten schon dann gemacht damals, also der Einstieg. Und dann bin ich für ein Jahr nach Neuseeland und habe da auch als Landschaftsgärtner dann ziemlich direkt gearbeitet.
Also in Australien dann auch Work and Travel? Oder?
Genau, in Australien war ganz normal Work and Travel, Wassermelonen pflücken, so der ganz harte Scheiß. Das war wirklich hardcore. Und Neuseeland war dann wirklich spezifisch Galabau. Und da hatte ich mir schon in Deutschland damals schon eine Firma rausgepickt, die ganz cool so im Internet aussah, so am meisten ausgezeichnete. Die haben da so ganz viele Awards und sowas, die man da machen kann. Und genau, da war ich dann irgendwie...
Was baut man denn da für Gärten in Neuseeland?
Und was war das für eine Firma? Kennt man die?
Ja, hier kennt man die nicht. Natural Habitats heißt sie. Die hat auch, glaube ich, 4-5 Standorte. Ich glaube, insgesamt um die 200 Leute gehabt. Also schon für diese Ländergröße. Ich glaube, Neuseeland hat 4 Millionen Einwohner. Das ist schon eine dicke Firma irgendwie gewesen. Aber es war war mega, mega interessant so. Aber die arbeiten da wirklich so wie die Fotos, die ich von den Baustellen von meinem Opa damals kenne. Also wirklich teilweise 8 bis 10 Mann auf einer Baustelle. Super wenig Maschinen, also extrem personalintensiv einfach. Und da wurde so viel Geld verbrannt im Endeffekt, wo ich dachte, Leute, kauft euch einen fetten Bagger und macht das. Ja, warum heben wir per Hand irgendwas aus? Ne? Und das ist ja, irgendwie so, die haben auch unglaublich...
Effizienz, ne?
Ist da nicht, ist da wirklich nicht. Also wir haben da wirklich, und trotzdem machen die da Geld. Also das ist einfach, du merkst einfach, dass das einfach noch eine ganz andere Entwicklungsstufe ist. Und diese Firma hatte, glaube ich, mit diesen Mitarbeitern, ich glaube, 4 oder 5 Bagger. So, also das ist auf, ne, das ist nix. So. Ja. Und auch dann sehr kleine, und ich bin dann teilweise wirklich tagelang mit so einem kleinen Mini-Bobcat durch die Gegend gejuckelt und habe da hunderte Kubikmeter Schotter verteilt, wo dann dieses Teil irgendwie 0,2 Ladevolumen hatte. Also einfach so, wo du denkst, ey komm, bestell einen dicken Bagger oder einen dicken Radlader mit einem Suppi drauf und lass denn das eben einbauen. So, ne? Und irgendwie so, aber so wird da gar nicht gedacht. Und war trotzdem super spannend. Die machen ganz viel mit Holz da, habe ich ganz viel Holzbau gelernt, Terrassenbau, auch Mauern und so weiter. So Hangabfang machen die da nicht mit irgendwelchen Betonwinkeln, das machen die alles mit Holz. Wie das sich langfristig verhält, keine Ahnung. Die machen da auch keinen besonderen Holzschutz. Das ist irgendwie so chemisch behandeltes Zeug, das irgendwie getränkt wurde.
Und dann, welcher DIN ist das denn?
Da gibt's keine DIN. Die ist die deutsche Industrie, ne? Und da gibt's überhaupt keine. Da gibt's auch kein Treppenmaß und sowas. Also wir haben da teilweise ganz abenteuerliche Schrittmaße gehabt, wo ich dachte, so was könntest du in Deutschland nicht bauen, wenn die Tritthöhe höher ist als die Tiefe, das ist irgendwie ein bisschen schwierig. Aber das war alles da möglich.
Okay.
Interessiert da keinen, da guckt
aber
auch keiner.
Aber öffnet so ein bisschen auch, oder?
Voll, also du wirst so ein bisschen improvisatorischer und denkst so, ja komm, wir können das auch alles irgendwie so machen. Ja. Und das war schon beeindruckend, weil die hatten da keine Ausführungspläne, da gab es keine Höhenpläne. Das war alles so, mach mal.
Aber hatte einer da immer den Hut auf und dann so wie so ein Dirigent dann gesagt, das, so hier ist mal eine Sprühflasche und los geht's? Oder?
Genau, das war schon, es gab schon Pläne, aber die waren dann teilweise nicht akkurat, die waren teilweise nicht richtig maßstabsgetreu, bei so größeren Projekten, so öffentlichen Sachen natürlich schon. Aber das war trotzdem schon alles irgendwie sehr, also ich hätte nicht gedacht, dass man so bauen kann. Irgendwie, weißt du, da so, da kommt das Spielgerät hin und Sicherheitsabstand ist eigentlich auch nicht so wichtig, komm, hau da rein. Also es war schon echt, es war wirklich sehr Larifari, aber es funktioniert am Ende dann trotzdem alles und die machen die Projekte fertig, die machen auch ganz viel mit Beton da, die können ja die Straßen dadurch, dass sie da keinen Frost haben oder maximal 1-2 Nächte, -1-2 Grad, können sie da die Straßen einfach alle aus Beton bauen. Und das geht einfach brutal schnell, ne? Also die machen da hunderte Quadratmeter in ein paar Stunden. Das ist wirklich, wenn du das richtig drauf hast mit dem Ziehen, so, das geht schon rasant.
Ich meine,
die
gibt es heute ja auch noch bei uns in der Branche, aber weniger, ne?
Also gibt's sehr wenig,
es gibt auch viele, die das als Quereinsteiger irgendwie dann gelernt haben, ne? Und das dann irgendwie, so kenne ich das so viel mal, ne? Dass es mal so wirklich totale Freaks gibt, wo die anderen dann so aufblicken, die dann von der Ausbildung viel weiter sind, aber Fingerspitzengefühl irgendwie anders haben, ne? Ja. Krass.
Ja.
Und dann quasi von Neuseeland wieder zurück und dann...
Genau, dann war so ein bisschen die Idee, okay, was will ich machen? Damals hatte ich dann so die Idee, auch von Peter Janke inspiriert, Planung zu machen, weil ich das irgendwie so mega cool fand, was er da so gemacht hat oder was er so macht generell und wollte damals dann irgendwie die Firma von meinem Vater langfristig also übernehmen und dann umstrukturieren und auch eine Planungsabteilung damit zu dann noch ergänzen. Und wollte dann nach London gehen, so eine private Ein-Jahres-Garden-Design-Diploma-Geschichte.
Chelsea und so, ne?
Genau, ja, von Andrew Wilson. Und hatte mich da auch beworben und das hätte auch alles irgendwie geklappt. Und ich hatte dann aber irgendwie so ein bisschen in der Zeit das Gefühl, dass ich mal irgendwie ein bisschen wieder in Deutschland ankommen muss, nach dem Jahr Neuseeland. Jetzt irgendwie wollte ich nicht direkt schon wieder ein Jahr ins Ausland gehen. Und das wäre auch alles sehr, sehr teuer gewesen und so weiter. Und dann habe ich gesagt, komm, machst du mal was Bodenständiges, gehst mal nach Osnabrück, studierst du da deinen Landschaftsbau. Und dann kannst du das andere ja immer noch danach machen. So, das war dann auch mit denen da so abgesprochen. Und ja, dann habe ich aber hier in Osnabrück relativ schnell gemerkt, dass ich, also dieses klassische Landschaftsbau-Ding, Firma übernehmen, nicht mein Werdegang ist. Und ich auch dann so ein bisschen gecheckt habe, okay, mal eben eine Firma umzustrukturieren, Planungsabteilung hinzufügen. Am Ende bist du der Arsch, der sich um alles kümmert. Ich weiß nicht, ob man dann wirklich die Kapazität hat, sich darum zu kümmern. Und ich hatte halt einfach Schiss, dass ich das so nicht gewuppt bekomme und dann am Ende voll im Tagesgeschäft drin hängen, dass die Firma irgendwie läuft und ich dann aber eigentlich meine Idee, die ich da hatte, nicht mehr verwirklichen kann.
Gab's da einfach so ein, bist du morgens aufgewacht und war da so die Idee oder ist das irgendwie gereift?
Ist gereift. Also immer wieder so mit dem Gedanken gespielt, natürlich auch eine gewisse Angst, machst das komplett selber, was ist, wenn er dich aus Papas Wurzeln rauslässt und versuchst sein eigenes Ding so zu machen. Aber irgendwie mit der Zeit, weil ich dann auch irgendwie 2020 oder 19, weiß ich gar nicht mehr genau, irgendwie dann auch mich selbstständig gemacht habe, dachte ich so, komm, das lief dann so an, nach und nach, langsam und Papa hat mir dann immer irgendwelche Projekte zugeschoben und das habe ich dann nebenbei gemacht und dann habe ich irgendwie da so ein bisschen Selbstvertrauen bekommen und gedacht, ach komm, das kannst du auch eigentlich so machen und bist dann quasi aus dieser Firma raus und fokussierst dich dann ausschließlich auf Planung und die Zeit, die ich da, ich war ja ein Jahr bei ihm quasi, insgesamt da als Bauleiter und habe ich auch gemerkt, das ist nicht genau das, wo ich Bock drauf habe. So, ich habe Bock, kreativ zu sein, ich habe Bock, Entwürfe zu machen und so weiter und nicht dafür zu sorgen, dass die Baustellen irgendwie laufen. Das ist einfach nicht so mein Hauptfokus.
Hat denn dein Papa sich das anders vorgestellt oder gewünscht? Hast du noch andere Geschwister? Oder?
Ich habe noch zwei Geschwister. Der Jüngste, der macht gerade in Bad Gann, nee, in wie heißt es da? In Süddeutschland, bei Würzburg. Den Meister.
Ach so, ja.
Feis-Höchsheim.
Genau. Ja.
Da macht er gerade seinen Meister. Der will das auch machen. Der ist halt noch ein bisschen jünger, deswegen das wird noch ein bisschen dauern, wenn er das machen will. Der Mittlere ist komplett raus, der macht Musik.
Und du steckst dazwischen, ne?
Ich steck dazwischen, genau. Ja, ich mache auch ein bisschen Musik.
Du hast deine Gitarre gar nicht mit.
Ich habe meine Gitarre nicht mit, das stimmt. Sondern nachholen gleich. Ja, Musik war auch immer so ein Thema, irgendwie hätte ich auch Bock drauf gehabt, versuche ich auch immer so ein bisschen nebenbei noch zu machen und da irgendwie mal ein Projekt zu starten oder so mit ein paar Leuten. Das läuft alles so ein bisschen.
Okay, aber Thema mit Fußstapfen von deinen Eltern oder so,
genau, war
nicht das Problem, sondern eher das nicht das ist, was du irgendwie...
Genau, möchtest. War nicht das, was ich möchte. Und das war auch nie eine Erwartungshaltung formuliert, also das muss ich echt sagen. Es war so, du kannst das machen, wir freuen uns, wenn du das machst. Aber mach das, worauf du Bock hast. Und wenn es das nicht ist, ist es auch fein. Wir können das auch, also wir sind nicht darauf angewiesen, dass du das machst. Wir wollen nicht, dass du es machst, wenn du es nicht willst. Du musst uns das nicht zuliebe machen. Mach das, was du willst. So. Und mit dieser Backing-Power war das dann auch irgendwie alles möglich, dass man dann sagt, ja komm, dann lasse ich die Firma sein und bin da raus und bin dann an keinen Ort gebunden gerade. Ich weiß noch nicht genau, wo es irgendwie ortmäßig später hingeht, so, aber bin ich nicht gebunden, in Mühlheim zu sein, sondern kann da quasi irgendwo Neuwurzeln machen und das war eigentlich auch ganz, das fühlt sich auf jeden Fall gut an, so. Ich denke, das ist ein guter Weg.
Ja. Ja. Das heißt, dann waren so die ersten Planungsaufträge sozusagen da und dann bist du da den Weg weitergegangen.
Genau, ja. Jetzt ist das Studium abgeschlossen soweit, seit kurzem. Und jetzt kann man sich da voll fokussieren, planungsmäßig.
Bei den Planungsaufgaben, was waren das dann für Projekte, mit denen du da angefangen hast?
Das allererste Projekt war der Hausgarten meiner Eltern, den ich unbedingt machen wollte. Und da hatte ich dann auch bei Peter noch Unterstützung. Also dem habe ich dann auch die Entwürfe gezeigt. Dann haben wir da gemeinsam dran rumgebastelt, bis er sagte, das passt so, können wir so machen. Und ist auch echt ein cooles Ding geworden, finde ich heute immer noch. Auch wenn man natürlich die Fehler sieht, die man damals gemacht hat, wo man denkt, ach, das hätte ich lieber so gemacht. Aber da ging es eigentlich hauptsächlich eher um die Bepflanzung als um die Formgebung. Also mit der Formgebung bin ich da eigentlich sehr happy. Dann habe ich ein paar Vorgärten gemacht, aber auch Gartenüberarbeitungen gemacht. Also wenn da Bestandskunden den Garten nochmal umgeändert haben wollten nach 10, 15 Jahren, dann habe ich das auch gemacht. Aber auch ganz neue Projekte gemacht. Ich habe auch von Neuseeland aus geplant tatsächlich, drei, vier Sachen. Unter anderem auch einen ziemlich großen Hausgarten, der dann auch tatsächlich, als ich wieder in Deutschland war, nochmal komplett neu geplant wurde und dann ist das nochmal alles anders geworden und so. Aber genau, also eigentlich dadurch, dass ich dadurch, dass die Firma von meinem Vater halt schon irgendwie Anfragen bekommt, die irgendwie ganz cool sind, so, konnte ich da halt dann die Sachen auch abarbeiten und da dann halt irgendwie schon ziemlich schnell coole Projekte machen. Und mein Vater, der ja selber auch Landschaftsarchitekt ist, der hat natürlich dann auch immer mal so ein bisschen drüber geguckt, aber der hat mich da eigentlich auch sehr frei machen lassen und echt großes Vertrauen in meine Hände gelegt und gesagt, ja komm, auch besonders jetzt bezogen auf die Bepflanzung, wo er jetzt nicht so der Fachmann drin ist, einfach gesagt, komm, mach das, du kriegst das hin. Und
gehst du gerne Risikos ein? Weil so jemand, der mal eben, ich fliege in das Land, ich dahin, ich
eigentlich weiß, was es da gibt. Im Kern bin ich schon echt sehr sicherheitsliebend, aber irgendwie, es wirkt nach außen vielleicht manchmal ein bisschen mehr so, als es sich tatsächlich im Innern anfühlt. Also irgendwie denke ich schon manchmal so ein bisschen, wow, aber ich bin ein sehr großer Freund von einfach machen. Also irgendwie diese, genau, einfach nicht so viel drüber nachdenken. Genau, vorher, also man denkt natürlich schon drüber nach so, aber ja, irgendwie auch in die eigenen Fähigkeiten vertrauen. Also es war auch schon als Bauleiter damals, wo Papa gesagt hat, fahr mal nach Düsseldorf hier, wir bauen da irgendwie eine fette Geschichte, fahr da mal hin, triff dich mit dem Architekten.
Kaltes Wasser.
Komplett, ich hatte gar keine Ahnung, ich hatte noch nie so ein dickes Projekt in der Hand gehabt und dann war ich jetzt auch immer der zuständige Bauleiter, hab da die ganzen Bestellungen gemacht. Und
Fehler gemacht.
Tatsächlich nicht. Also es ging, weil es dann irgendwie auch, man hat irgendwie die nötige Ausbildung dafür, man hat ein bisschen was im Kopf und kriegt das dann irgendwie schon alles so zusammengewurschtelt und dieses, das ist alles richtig so, oder es gibt ja nicht den einen Weg, so du kannst ja tausend Möglichkeiten machen, um am Ende zum Ziel zu kommen, und ich glaube, dass man selber da für sich die Sache findet, das funktioniert schon irgendwie. Muss einfach nur sich trauen.
Ist bei so einer Nachfolge dann auch wichtig, dass man noch ganz klar das wirklich so abgibt und dann wirklich sagt, ey, das musst du jetzt machen, ich fusch dir da jetzt nicht rein. Oder wie ist so eine Übergabe? Also wenn dein Vater dir so eine Baustelle gibt, heißt das ja auch dann, ey, ich funk dir jetzt nicht dazwischen. Mach du das mal bitte, ich vertraue dir, auch wenn das in die Hose geht.
Ja, der hat schon bestimmt immer mal geguckt. Wir haben auch regelmäßig Rücksprachen gehalten und so. Aber einfach so diese ganzen Vororttermine und so weiter. Und dann mir auch ab und zu mal einen Vorarbeiter mit an die Hand gegeben, gesagt, komm, der fährt jetzt nochmal mit raus und der guckt sich das nochmal an.
Ja.
Weil natürlich, wenn du ein Vorarbeiter bist, der seit 25, 30 Jahren da draußen arbeitet, das sind die Fachleute auf der Baustelle, denen brauchst du nichts erzählen, so ungefähr. Und dann hat das schon irgendwie alles ganz gut geklappt. So.
Jetzt hast du gerade gesagt, irgendwie du hast viel gepflastert und dann bist du zu Peter Janke gekommen. Was war so für dich das Beeindruckendste, weil du eben meinst, das war so komplett weltneu geöffnet. Woran machst du das genau fest?
Ich glaube einfach durch die, was für eine unfassbare Gestaltungsmöglichkeit du mit Pflanzen machen, einfach hast, so. Du hast, es gibt kein tieferes Gestaltungspotenzial als mit der Pflanze, so. Und der hat das halt wirklich komplett perfektioniert und irgendwie in neue Welten getragen, die ich so noch nie gesehen habe. Also natürlich, jeder Landschaftsgärtner pflanzt irgendwas so, aber da gibt's halt riesen Unterschiede, und er hat da wirklich, ist da so krass einfach drin, oder diese ganzen Leute eigentlich aus dieser Stipendiumsgeschichte sind da so drin, dass das einfach irgendwie einfach anders ist, also unvorstellbar.
Hast du irgendwie ein konkretes Beispiel, dass man sich das besser vorstellen kann, was anders ist?
Also es ist eine Riesenstimmigkeit häufig mit dem Ort. Ich bin dann ja auch in seine Privatgärten gegangen, die er so gestaltet hat, und habe da dann auch manchmal mit Pflege gemacht und so weiter. Und ich weiß noch, die ersten, die ich da gesehen habe, ich habe nur gegrinst, weil es einfach so, ich habe nicht gecheckt, dass, oder mir nicht erträumen lassen können, dass sowas als Garten möglich ist. Mhm. Irgendwie so. Und es war so absolut genial aufeinander abgestimmt und so eine, auch nicht so eine Blütenfokussiertheit mit, oh ja, hier sind die dicken Hortensien und so weiter.
Natürlich dann, ne?
Super natürlich, genau, super naturnah und trotzdem extrem stylisch. Und das so kombiniert miteinander hätte ich nicht gedacht, weil es dann auch ganz schnell, merke ich auch im Kundenkontakt häufig, oh, wir wollen das nicht so öko haben. Manchmal so, manche Leute haben so eine gewisse Öko-Feindlichkeit, aber es hat überhaupt nichts mit Öko zu tun, was jetzt als so allgemein als unaufgeräumt, als durcheinander, wuselig so irgendwie verstanden wird, sondern es kann ganz klar alles in ein Konzept passen und trotzdem ultra divers, naturnah sein und so weiter und auch dann irgendwie stylisch. Also es gibt viel mehr Möglichkeiten, das irgendwie so miteinander zu kombinieren, als ich das vorher wusste. So, und diese Welt ist mir da einfach so eröffnet worden.
Geht es da eher um Wissen oder geht es auch tatsächlich um diesen Vibe mitnehmen, dass man
voll den Vibe mitnehmen?
Ja, ne?
Ja, also ich glaube, dass wenn du den Vibe nicht so richtig wahrgenommen hast, kannst du ganz schwer auch versuchen, sowas selber zu machen. Mhm. Ich glaube, das ist, also wir haben, sind wirklich eigentlich fast jeden Abend nach dem Arbeiten nochmal gemeinsam so eine Stunde, anderthalb durch seinen Garten gegangen und haben dann irgendwie über gewisse Situationen diskutiert oder gesprochen und dann auch so Banalitäten wie das Licht fällt hier gerade besonders auf diesen Samenstand und einfach so, was für Stimmungen gibt's alles im Garten, was für Möglichkeiten gibt's da, das irgendwie mal so zu merken, dann nochmal zu verbalisieren, darüber zu sprechen und darüber kriegst du dann Zugang, weil du merkst, okay, ist irgendwie gerade schön, aber was ist gerade schön? Und das quasi zu verstehen, dann zu spüren und dann das verstanden zu haben mit der, nicht nur ist nice, sondern du kannst es auch benennen und dann kannst du auch erst damit arbeiten, als wenn du einfach nur was wahrnehmen kannst. Aber diesen Fokus auf, ich nehme das wahr, ich kann das wahrnehmen, das ist da schon irgendwie passiert und das ist irgendwie, finde ich, eine sehr, sehr wichtige Sache, dass wir einfach irgendwie bewusst durch die Gegend laufen und uns mal bewusst in den Garten setzen und mal bewusst gucken, wenn es da nichts zu gucken gibt, weil ich nur Rasen habe, brauchst du nicht bewusst werden, das ist langweilig, ne? Also irgendwie, ja. Es muss auch was da sein, was das machen kann. Und deswegen bin ich da so ein großer Freund davon, dass man irgendwie Pflanzen smart und schön und viel in den Garten integriert. Weil das
ist der effizienteste Weg, wenn wir an den Bagger denken von vorhin, dieses Wissen reinzukriegen. Gibt da Bücher, gibt Filme, gibt sowas, was man jetzt hier gerade anhört. Oder was du dann machst an Exkursionen, Praktikas, Exzellenzstipendium. Was ist der effizienteste Weg?
Um da reinzukommen? Ja. Ich glaube, sich einfach mal hinsetzen und einfach mal gucken, was los ist. Also ich glaube, viel mehr braucht das gar nicht. Ich setze mich jetzt einfach mal auf die Bank und gucke jetzt mal, wenn da irgendwo was Schönes Gestaltetes ist und setze mich da einfach mal hin und lass das mal auf mich wirken und lass mich da mal drauf ein.
Aber ich glaube, ohne das Wissen kannst du es gar nicht verstehen, was das ist.
Nee, das Wissen voll. Also klar, Bücher sind ein Riesenthema. Ich habe extrem viel gelesen. Und trotzdem ist ein Buch häufig irgendwie so ein, also es gibt so eine Waage zwischen diesem analytischen Herangehen und diesem emotionalen Herangehen. Und ich finde, dass die Bücher halt dieses reine analytische haben, das ist sehr wissenschaftlich geprägt, da ist dann viel Theorie hinter. Du musst aber am Ende des Tages trotzdem noch ganz viel über die Pflanze an sich wissen. Mhm. Und ich merke, dieses Wissen ist nicht nur, ja, ich lerne, das ist jetzt irgendwie der und der Strategietyp und der verhält sich so und so, der wächst so und so, sondern ich sehe das, wenn ich diese Pflanze in live sehe, dann kann ich, wenn ich die über eine gewisse Phase beobachte, viel mehr darüber lernen, wie die sich verhält und wie die wächst, als wenn ich das in einem Buch einmal lese, weil das irgendwie, diese Übertragung ist nicht so richtig da sonst, ne? Das ist irgendwie schwierig. Und klar, es gibt extrem geniale Fachsymposien. Es war auch jetzt in Mannheim, in der Buga war dieses Dynamic Vision.
Warst du auch da?
War ich auch da.
Das wollte auch hin.
Ja. Das war wirklich genial. Also das war wirklich, es gibt so geniale Köpfe. Nigel Dunnett war da aus Sheffield, Tom Stuart Smith war da, Cassian Schmidt, Pete Olof war da, der hat allerdings nichts erzählt, war da einfach Ehrengast. Und es war einfach so genial, solche Leute, die wirklich da vorne mit dabei sind und Sachen ausprobieren. Ich meine, Nigel Dunnett macht so riesige Ansaaten, die jetzt meiner Meinung nach im Garten nicht so gut funktionieren, weil da der Maßstab nicht groß genug ist, aber Tower of London hat er die ganze Wiesen drum, den ganzen Rasen dadurch ersetzt, dass sie das einfach mit einer Ansaat weggemacht haben. Muss man mal googeln. Also es ist wirklich so fett, so genial. Und es gibt so viele verschiedene Ansätze, die man da machen kann. Und wenn man sich einfach in solche Sphären reinbegibt oder Deutsche Staudentage in Grünberg, auch die ist auch total genial. Wenn du einfach mit solchen Leuten mal connectest, dann merkst du, dass da einfach noch so viel mehr ist. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass es gibt diese Landschaftsbau-Bubble und dann gibt es diese Pflanzen-Bubble. Mhm. Und die sprechen nicht miteinander. Mhm. Und ich, dadurch, dass ich irgendwie aus dieser Landschaftsbau-Bubble komme und auch familiär da irgendwie mit verbunden bin, habe ich das Gefühl, dass da irgendwie so eine Verbindung da ist. Und ich finde es aber irgendwie total schade, dass da so wenig Interaktion ist, weil auf den Staudentagen oder auf diesem Symposium jetzt, da triffst du kaum Landschaftsgärtner.
Woher kommt das? Warum ist das so?
Ja, ich glaube, dass es allgemein, also meine These ist, dass Pflanzen das komplizierteste Ding sind, mit dem man sich auseinandersetzen kann. Also wie du eine Terrasse pflasterst, kann ich dir schnell erklären. Wie du ein vernünftiges Beet anlegst, das dauert echt lange. Wie du ein Beet pflegst, dauert auch wirklich lange. Weil du musst viel mehr wissen als, ja, wir brauchen Schottersplit und dann rüttelst du das einmal ab und fertig. So, ne, das ist viel, viel komplizierter und ich glaube, auch die ganzen Namen und so, das schreckt, glaube ich, in der Ausbildung schon viel ab. Also wie viele Leute da auch in der Ausbildung keine Lust drauf haben und die scheiß Pflanzen und so weiter. Das ist schwierig. Und deswegen habe ich auch meine Bachelorarbeit gerade genau zu diesem Thema geschrieben, weil ich irgendwie glaube, dass wir genau in der Ausbildung ansetzen müssen. Weil bei den Leuten, die im Alltag, ist auch in Firmen häufig getrennt, dann gibt es die grauen Kolonnen, die nur bauen, und dann gibt es die Pflegekolonnen, die nur pflegen und so weiter. Ich glaube, dass wir da in der Ausbildung viel offener und diverser sein müssen, dass Leute auch mal mit so Pflanzungen in Kontakt kommen. Warum fährt man nicht mal zu einer großen Aulol-Pflanzung und guckt sich die mal einen Tag an und versteht dann erstmal, was ist möglich, was kann man damit überhaupt machen? Als wenn ich auf dem Lehrgang stehe und habe da ein Salvia-Nemorosa-Pöttchen, das gerade abgeblüht ist, und jetzt soll ich dafür irgendeine Begeisterung aufbringen. Das geht nicht. Das hat bei mir auch nicht geklappt. Das geht bei keinem. So, und es ist einfach, das ist nicht der richtige Weg. Und die Leute müssen an der Pflanze arbeiten, müssen mit der Pflanze arbeiten. Und vielleicht muss man dann auch irgendwelche Hybridsachen machen, dass man die mal in eine Staudengärtnerei schickt, in botanische Gärten schickt, in andere Gärten schickt, dass da einfach, dass wir da viel mehr Input haben über diese Richtung, weil ich glaube, aus diesem aktuellen System wird nichts Neues kommen. Und selbst in diesem Symposium wurde auch genau das thematisiert. Wir haben jetzt ganz tolle Planer, Planerinnen, die mega geniale Sachen anlegen. In 3 Jahren ist die Sache im Arsch, weil es keiner pflegen kann. Und die, wenn wir öffentliche Sachen machen, das kriegen die billigsten. So, ob die jetzt qualifiziert sind, weil offiziell ist man als Landschaftsgärtner ja qualifiziert. Was heißt es denn? Also die meisten haben nicht so richtig Ahnung von Pflege. Und von Pflege meine ich halt nicht, dass man eine Hecke schneiden kann und einen Rasen mähen kann, sondern dass ich wirklich verstehen kann, welche dynamischen Prozesse finden im Beet statt. Und die kann ich jetzt aktuell ganz bewusst steuern. Ich habe hier Sämlinge, die darf ich nicht rausnehmen, sonst ist die Pflanze nächstes Jahr weg, weil das ist nur eine 2-Jährige. Was weiß ich, ne?
Aber wäre das nicht eigentlich schon fast ein eigener Beruf? Weil wenn ich mir das angucke, Landschaftsgärtner, wie vielfältig das mittlerweile eigentlich geworden ist, was Materialien sind, was Techniken sind, das passt doch eigentlich gar nicht mehr alles in so eine Ausbildung rein, oder?
Auch spitze Positionierungen sind, ne? Wenn man die 7 Sparten eigentlich, die wir so haben, und dann kommt noch der Baumkletterer, dann kommt noch der Spezialist für Bepflanzung, dann kommt noch was noch immer, ne? Winterdienst. Und so, das kann man ja gar nicht in eins. In anderen Ländern ist das ja auch nochmal mehr getrennt, ne? In England, glaube ich, ne?
In England ist es auch, ja, voll. Ja.
Also diese Konstrukteure und diese...
Ich meine, die Frage ist halt dann, wie nimmt dann der Privatkunde das halt wahr, ne? Ich meine, wenn ich jetzt sage, ich rufe einen Gärtner an, was macht der denn dann eigentlich bei mir? Dass der dann einen Pool bauen kann, dass er eine Einfahrt bauen kann, dass er stellenweise Entwässerungen herstellt oder aber dann hochwertige Staudenbeetpflege machen kann.
Für 20.000 Euro.
Keine Ahnung, wie viel, dass ich erwarte, dass er sozusagen von einem, also als Kunde erwarte ich das ja sozusagen von einem Ansprechpartner. Ob das überhaupt so zeitgemäß ist, ne?
Ja, kann man drüber reden. Also Christian Splitter hat das mal gefordert, dass wir über einen Pflegegärtner nachdenken. Ich sehe halt dann immer so ein bisschen das Bedenken, ach, kannst du mal eben den Baum mit umpflanzen? Ja klar, aber so richtig wissen, wie es geht, ballieren mache ich nicht, macht der Pflegegärtner. Also vielleicht muss man dann so denken, dass man wirklich ganz, ganz klar das trennt. Aber ich glaube auch, dass es einige Leute gibt, die in der landschaftsgärtnerischen Ausbildung für Pflanzen offen wären, aber aktuell gar nicht gecatcht werden, weil sie gar nicht wissen, was es gibt. So vielleicht, und sich dann vielleicht auch nicht direkt auf den Pflegegärtner drauf einlassen würden, weil der noch nicht publik ist. Ich habe keine Ahnung. Ich meine, der Verband macht eine Menge Arbeit. Landschaftsgärtner ist, kennt man. So, jeder weiß, was ein Landschaftsgärtner ist.
Also nicht mehr der, den nur irgendwelche Blumen einpflanzt, so.
Genau.
In dem Bild, ne?
Ja.
Ist das vielleicht die größte Chance auch für junge Leute, wenn die jetzt sagen, ich fange an, Landschaftsgärtnerberuf zu lernen, oder für Leute, die jetzt umsteigen und vorher was anderes gelernt haben und sagen, ich habe keine Lust mehr auf meinen Job in der, keine Ahnung, Industrie oder so, möchte jetzt wieder rein in das Kreative, dass man auch monetär gesehen, dass man da vielleicht, wenn man sich da spezialisiert?
Ja, ich glaube schon. Also ich denke, dass wir weil das eben meiner Meinung nach das komplexeste Aufgabenfeld ist, dass da gibt es wenig Personal in dem Bereich. Es gibt allgemein wenig Personal, aber in dem Bereich qualifiziertes Personal ist wirklich sehr, sehr rar. Und deswegen denke ich, wenn man da gut aufgestellt ist, hat man eben immer bessere Chancen, weil auch das irgendwann, wenn wir über Technisierung, Digitalisierung sprechen, das zu ersetzen. Ich meine, vielleicht wird es irgendwann Roboter geben, die L-Winkel setzen können, schneller und besser als jeder Mensch das kann. Das wird noch ein bisschen dauern, aber das wird irgendwann so sein. Aber wenn ich eine Pflanzfläche habe, bis die von einem Roboter gepflegt wird, und das ist jetzt irgendwie eine dynamische Pflanzung und keine Blockpflanzung, wo ich immer 2x2 Meter große Quadrate habe von der Art, von der Art, von der Art, dann wird das auch lange noch einen Mensch machen, denke ich einfach mal so. Deswegen.
Aber ist das denn der eigentlich dann bei deiner Planung dann wahrscheinlich, ist das dann der begrenzende Faktor, oder? dass ich sage, ich mache eine diverse oder eine sehr, sehr ausgefeilte Beetplanung mit verschiedenen Stauden, Pflanzen, Zwiebeln etc. pp. Und dass man dann ja eigentlich schon dran denken muss, okay, ist ja schön, dass ich die jetzt plane, aber wer soll das hinterher pflegen?
Voll, ist ein Riesenthema. Und ich fahre dann auch immer raus und erkläre das. Und trotzdem,
ja. Und wie konservierst du das dann für die Leute?
Also ich mache einen Pflegeplan, so, wo quasi drinsteht, wann was wie gemacht werden muss. Und trotzdem kann das nur einen gewissen Teil der notwendigen Maßnahmen abdecken. So auch Pflanzpläne zum Beispiel, auch da, ich stelle nicht jede einzelne Pflanze im Pflanzplan dar, sondern ich habe dann irgendwelche Raster oder Muster und sag, ja, je nachdem welches Konzept das ist, ne, aber dann
so eine Matrixpflanze,
Matrix zum Beispiel
mit den 10 Pflanzen in dem Bereich,
richtig, oder und dann wird das gemischt und dann, ja, sehe ich aber trotzdem manchmal, weil die Pflanzen nicht gekannt werden, Salvia sclarea ist ein 2-jähriger Salbei, der wird dann als Block verwendet, wo ich denke, Leute, hier ist nächstes Jahr nichts mehr, da ist nächstes Jahr ein Loch von 2, also wo ich dann einfach merke, okay, nicht klar genug im Plan dargestellt, so hätte ich anders darstellen sollen, so, und da ist dann irgendwie das zu kommunizieren, oder man sagt, man verwendet diese Arten einfach nicht mehr, dann ist man aber wieder in seiner gestalterischen Diversität begrenzt.
Irgendwie. Oder ist das Medium das falsche, was du benutzt, um das Wissen dann, um diese Aufgabe zu vermitteln? Also Thema mit Pflanzen-Apps, womit man Pflanzen erkennen kann, oder mit Augmented Reality, wo man sagen kann, ey, ich packe dir den Pflanzplan jetzt irgendwo drauf, oder ich habe was auch immer eine Möglichkeit, diesen Pflanzplan da, also von diesem klassischen Wege, dass ich jetzt anfange, eine große Fläche mit irgendwelchen weißen Schnüren in einmal einen Meter Rastern zu unterteilen, dass man von dem Ding irgendwie wegkommt oder so. Bist ein junger Typ, du. Ist ja bestimmt.
Aber wie stellst du dir das dann vor? Ich meine,
ja, also du,
weil wenn das Pflanzen ist schon das eine. Ich glaube, beim Pflanzen kann man vielleicht den Plan noch ein bisschen detaillierter darstellen, dass man weiß, welche Pflanze so grün für
diejenigen, die das zu viel Arbeit wieder
als Baukasten macht. Oder ich meine, es gibt ja, wir hatten ja auch schon hier im Podcast mal Gäste, die haben dann bestimmte Kisten vorgemischt, die man kistenweise einfach pflanzt, dass das Konzept so reinkommt. Aber ich finde, das begrenzendere Faktor ist wahrscheinlich wirklich die Pflege, ne? Eigentlich müsstest du dann quasi wie so eine Brille haben, und in der Brille dann drin steht, das ist die Pflanze und die musst du jetzt so und so pflegen. Also
ja, die Brille erkennt dann die Bereiche und sagt hier, das sind jetzt die Sämlinge, die nicht zu meinem Plan gehören. Also jäte nicht das, was du nicht kennst, nur in digital.
Ja.
Voll. Das ist aber natürlich, wenn wir jetzt da reingehen wollen, so, du hast dann ein Konzept und hast jetzt x Pflanzen, die sind sehr dynamisch, das sind kurzlebige Arten, die überleben nur durch Versamung, indem sie quasi Platz haben, um sich zu versamen. Und dann hast du Pflanzen, die haben einen ganz anderen Strategietyp, die sind konkurrenzstark, die bleiben an dem Ort, die verdrängen an dem Ort alles, was da ist. So, und wenn ich jetzt einfach diese App scannen, mit dieser App diese Pflanze scannen würde, dann habe ich ja nicht direkt das gesamte Konzept verstanden, weil wenn das Konzept ist, ich habe einige Solitärpflanzen, die quasi den Rhythmus in der Pflanzung vorgeben und der Rest meandriert da so ein bisschen durch, dann muss ich Ich muss quasi die gestalterische Idee hinter der ganzen Geschichte verstanden haben, um die auch pflegen zu können. Und wenn ich merke, ich habe hiervon sehr viele Sämlinge, jetzt muss ich davon welche wegnehmen, weil sonst habe ich nächstes Jahr nur noch diese Sämlinge, weil das sind dominantere Sämlinge als diese Art zum Beispiel. Also, weißt du, ich muss sehr gut auch in die Zukunft gucken können und sehen können, okay, ich habe jetzt hier pro Quadratmeter 60 Sämlinge. Wenn ich die alle kommen lasse, habe ich nächstes Jahr nur noch diese Art hier, obwohl die eigentlich nur kleine Farbtupfer in dieses Konzept reinbringen sollen. Also, ne, irgendwie. Ja.
Also hilft das eigentlich auch nicht weiter.
Man muss, ich glaube wirklich, man muss Zeit im Beet verbringen. Man muss wirklich Zeit mit und an der Pflanze verbringen. Man muss lernen, wie sieht ein Sämling im ersten Jahr aus, wie sieht er nach 3 Monaten aus. Also ich glaube wirklich, sonst wird es auch schwierig, dann einen Bezug zu bekommen, weil es eben über, ich sag mal, rein intellektuelles Wissen, auswendig lernen, Wissen hinausgeht.
Bildung ist halt wieder das Thema.
Bildung ist das Thema, ja. Ja.
Ja, der einfache Weg ist ja auch nicht immer der beste. Ist ja einfach so, ne? Also manchmal.
Ja, aber es kann ja auch nicht der Weg sein zu sagen, okay, ich verzichte jetzt auf sowas in meiner Planung, weil es hinterher keiner pflegen kann. Das wäre ja dann irgendwie auch nicht weit genug gedacht.
Es kannibalisiert sich dann selber, ne? Ja.
Also ich meine, früher war das so, Cotoneaster war ganz, ganz hoch im Kurs, da wurde das überall gepflanzt, da wusste jeder, dass ich mit der alten Schere dann einfach schneiden kann.
Ist doch eine super Pflanze.
Total.
Ja, aber ist natürlich so ein bisschen in den bisschen verrufen, ne?
Ja.
Aber kommt jetzt wieder, glaube ich.
Ich glaube auch so, ich weiß nicht, wie du über diese, ich sag mal, Oma-Pflanzen denkst. Also ich denke, wenn man so anderes arrangiert, ist das mega, mega geil. Ich meine, Ingo Sperling, Grüße, ja. Hat er auch erzählt. Also er benutzt Pflanzen, die sonst sehr klassisch sind, sehr konservativ und benutzt sie aber in ganz anderen Kontext.
Genau, das ist auch immer eine Frage des Kontextes. Auch Bergenien, habe ich bei Peter auch damals gesehen, wo ich dachte, boah, Bergenien sind total genial, die kannst du fast überall pflanzen, das ist so eine robuste Pflanze, riesen Standortamplitude, Herbstfärbung, immer grün und wenn du die jetzt mit Gräsern kombinierst, sieht das schon direkt fett aus, dann hast du noch einen Texturkontrast, großes Blatt, feines Blatt, also es ist eine unglaublich wertvolle Pflanze oder Erika, ne, also auch Heiden. Die Frage ist, wie setze ich die ein? Wenn ich das als eine Monogeschichte mache, ja, dann wird's halt Oma-mäßig. Aber wenn ich das irgendwie in eine moderne, wie Peter das jetzt auch gemacht hat, Garrigpflanzung reinsetzt, also so eine mediterrane Strauchheide, dann sieht das total fett aus. Und dann habe ich halt auch wieder eine frostharte Struktur, die dann irgendwelche anderen mediterranen Halbsträucher imitiert, die hier vielleicht noch nicht wachsen, weil es im Winter dann doch noch zu kalt wird. Also irgendwie so auch, was für Konzepte gibt's oder was für Pflanzungstypen gibt's in der Natur, die ich irgendwie neu interpretiert in den Garten bringen kann. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen denkt, dann werden auf einmal Pflanzen denkbar, die so erstmal auf den ersten Blick bah sind irgendwie.
Denkst du, Gärten sind Kunst?
Ja.
Warum?
Weil ich glaube, dass es ein Ausdruck ist von uns Menschen, wie wir die Welt um uns herum gestalten. Also es ist so eine diverse Möglichkeit und wir schaffen am Ende einen Lebensraum für uns im Draußen. So. Dann vielleicht noch in Symbiose mit dem Haus, wenn es gut gemacht ist, ne, dass das Haus vernünftig integriert ist, dass ich die Hauskanten aufnehme, dass man merkt, okay, da hat jemand bedacht, dass da schon ein Haus steht, was die und die Vorgaben macht. Ich denke, dass es auf jeden Fall eine Kunstform ist, ja.
Glaubst du, künstliche Intelligenz könnte so komplett mal was komplett anderes planen, wo ein Mensch gar nicht dran denkt und ganz andere Welten irgendwie öffnen? So wie andere Gartenstile jetzt, also durch Matrixpflanzung und sowas, wenn man sowas öfter benutzt und lernt, dass es Sachen gibt, die vorher nie einer ausprobiert hat?
Also bei künstlicher Intelligenz mache ich mir ehrlich gesagt mehr Sorgen um die reinen Entwürfe. Da bin ich in Bezug auf Bepflanzung habe ich zumindest das Gefühl, dass es schon echt sehr, sehr viel gibt. Also ich wüsste nicht, wir haben Mischpflanzungen, die relativ dynamisch sind. Wir haben Blockpflanzungen, die sind sehr statisch. Wir haben Mosaikpflanzungen, das sind kleinere Blockpflanzungen. Wir haben Ansaaten, wir haben Staudenansaaten, wir haben einjährige Ansaaten. Also wir haben, was ja quasi das dynamischste und zufälligste ist, was es überhaupt gibt. Du schmeißt einfach was hin und guckst, was kommt. Und du planst ganz konkret, was kommt. Also ich weiß nicht, ob da, also ich sehe da gerade noch keine, ne, vielleicht gibt es noch Möglichkeiten, dass man Gehölze noch ein bisschen bewusster und konkreter mit kombiniert, weil es viel über die Staudenverwendung gesprochen. Dann gibt es so Trends in England jetzt, wo diese rindenfärbenden Gehölze, ne, Wisley Gardens oder sowas, wo diese herbstfärbenden Kornusse, Weiden oder sowas, Ahörner, verwendet werden, um einen Winteraspekt reinzubringen, der durch die Borkenfarbe entsteht. Sowas irgendwie, aber ich glaube, ich mache mir mehr Sorgen bezüglich Entwürfe, weil das ja am Ende des Tages auch als planende Person Trial Error ist. Du guckst, ob die Form für dich passt. Du hast Höhen, die du berücksichtigen musst. Die kannst du alle in den Computer einspielen. Also die hat der Computer dann auch. Und dann auch da wieder, es gibt ja nicht die Art oder das Richtige, sondern es gibt 1000 verschiedene Möglichkeiten. Es gibt gestalterische Grundgesetze, Grundlagen, die irgendwie von uns Menschen als ästhetisch wahrgenommen werden. Ne? Und ich denke, wenn das quasi in einem Computer alles hinterlegt ist, wüsste ich nicht, warum er uns das Feld nicht auch wegnehmen kann. Ne? Weil auch die Frage ist, ich meine, bei Musik ist das vielleicht nochmal was anderes, weil du da halt wirklich dann die kunstschaffende Person hast, die du auch irgendwie spannend findest. Aber ob das im Gartenbereich auch so ist, weiß ich nicht.
Was ist denn dein Planungs- oder Ansatz? Was ist dir wichtig, wenn du jetzt eine Planung machst oder was zeichnet deine Planung aus?
Also mein allererster Aspekt ist die Verbindung zum Kunden. Was habe ich für einen Kunden vor mir, dass ich für diesen Kunden einen für ihn passenden Garten mache? Mhm. Sprich, was hat er für ein Naturverständnis? Wo kann ich da noch ein bisschen pushen, dass das noch erweitert wird? Ne? Also ich versuche da schon auch irgendwie so ein bisschen in eine gewisse Richtung zu lenken, dass wir quasi der Natur näher kommen. Aber ich möchte einen Garten, der zu allen Jahreszeiten ansprechend ist, wo ich zu allen Jahreszeiten rausgehen kann, der mit verschiedenen Blickachsen versehen ist, die was Besonderes zeigen. Auch da dann das Umfeld muss beachtet werden. Was habe ich für umwachsende Vegetation? Was habe ich für umstehende Häuser? Oder was für besondere Blicke habe ich in die Landschaft rein, die man irgendwie durch geschickte Gehölzpositionierung oder Beetführung oder sowas quasi genau in diese Richtung lenken kann. Mhm. Aus den Fenstern raus. Die meiste Zeit verbringen wir trotzdem im Haus, egal wie schön der Garten ist. Deswegen ist der Blick aus dem Haus einfach essentiell wichtig. Ich gehe auch immer ins Haus und gucke aus dem Haus raus und markiere mir das dann und so weiter. Also das ist für mich sehr essentiell, dass die Bedürfnisse gedeckt werden, die da an den Garten gestellt werden. Häufig sind es zu viele. Also meistens kann man nicht alles, Trampolinfläche, Poolplatz, Klettergerüst und noch eine schöne Staudenpflanzung, auf die wird dann gerne verzichtet. Also das irgendwie in einen vernünftigen Einklang zu bringen, dass der Garten aufgeteilt wird, also dass verschiedene Räume geschaffen werden, in denen man sich aufhält, dass man eigentlich aus der Fläche, die ich zur Verfügung habe, die so viel rausholt, wie es geht. Weil wenn ich von hinten links nach vorne rechts gucke, habe ich was anderes, als wenn ich von vorne links nach hinten rechts gucke. Also das ist irgendwie so, ne, dass man quasi da immer verschiedene Blickwinkel macht und es dadurch auch spannend hält, dass man nicht auf den ersten Blick alles sofort erfahrbar hat. Und dann ist es nämlich auch ganz schnell langweilig. Ich möchte einen Sog erzeugen, dass Leute in den Garten rausgehen wollen, indem ich vielleicht versteckte Ecken mache, wo man denkt, ah, was ist denn da hinten? Indem man vielleicht auch mal eine Beetfläche mitten im Garten positioniert und nicht einfach nur am Rand, dass ich in der Mitte Rasen habe und links und rechts außenrum habe ich dann meine 2 Meter Staudenbeet oder sowas. Nee, ich will die Stauden an der Terrasse, ich will in den Stauden sitzen, nicht einfach nur auf so einem Präsentierteller und sehe dann in 30 Meter Entfernung irgendwas blühen. Das finde ich ist ein falscher Ansatz irgendwie. Ich finde es cool, wenn das quasi nah am Haus ist, dass man auch wieder die Leute ein Stück weit an diese Natur halt heranführt so.
Und wie denkst du über die Leute, die so, sag ich mal, sich bei Pinterest sich ihre Ideen da zusammensammeln und mit einem ganz klaren Bild dann irgendwie da hinkommen und sagen, ich möchte genau das irgendwie haben?
Es kommt darauf an, was sie haben wollen. Also ich finde Pinterest eine mega geniale Inspirationsquelle, gucke ich auch sehr viel drauf. Aber da gibt's halt alles. Da gibt's wirklich absolut genialen Kram und es gibt meiner Meinung nach nicht so coolen Kram. Also das ist so ein bisschen die Sache und ich habe da schon auch klare No-Gos, also Gabionenwände zum Beispiel, das ist so eine Sache, das kann ich einfach nicht mehr vertreten heutzutage. Und ich finde das auch so abgefahren irgendwie, ich habe neulich mal über das Wort modern nachgedacht. Wir wollen alle immer moderne Gärten. Aber modern heißt irgendwie auch zeitgemäß, der Zeit entsprechend, stilistisch, cool und so weiter. Aber viele Trends oder eine sehr verbreitete Denkweise ist halt dieses komplett durchkontrollierte, große Rasenflächen ist immer noch ein Ding, Stauden kommen so langsam, aber auch nicht überall und so weiter. Und dann auch so eine krasse bautechnische Fokussierung, indem ich irgendwie sage, oh, ich habe hier eine tolle Betonsteinmauer und hier eine große Betonterrasse davor und dann noch eine Gabionenwand obendrauf. Und dieses ganze Kontrollierte ist eigentlich völlig entfremdet von dem eigentlichen Modernen, weil wenn wir an die Klimadinge dann uns anschauen, so dann müssen wir eigentlich neu denken. Wir haben so einen barocken Ansatz, dass wir alles kontrollieren, es darf nichts da wachsen, wo es nicht soll und so weiter. Das ist völlig konträr zu modern und es wird aber trotzdem noch häufig als modern verkauft und oder einfach nur ein großer Gräserblock hinten. Ja, sieht stylisch aus, ist aber heute nicht mehr modern. Das sieht immer noch cool aus und so weiter, aber da lebt nichts. Das ist einfach nur die alte oder die moderne Gabione oder was weiß ich. Also es ist irgendwie nicht ein gestalterischer Ansatz, der sich langfristig vertreten lässt. Und dann 3 große Solitärgehölze, die ganz viel Geld kosten, und dann ist mein fancy Stylo-Garten fertig. Das ist nicht wirklich modern.
Wie stehst du zu dem Wort pflegeleicht?
Ja, ist natürlich immer das Erste, was kommt. Es muss pflegeleicht sein. Hm. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass meine Gärten pflegeleicht sind. Also ich habe selber hier in Osnabrück einen Garten und da war ich dieses Jahr im Beet einmal und zwar im Ende Februar zum Rückschnitt und danach war ich nicht einmal mehr im Beet. Ich habe zwar immer noch mal die verblühten Sachen rausgeschnitten, aber ich habe da keine Unkrautpflege betrieben, weil da keine Unkrautpflege zu betreiben ist, weil es sehr sandiger Boden ist und die Pflanzung einfach dicht ist. Und ich glaube, dass das auch so ein Irrglaube ist. Man sieht ja dann häufig jede einzelne Pflanze im Beet einzeln gepflanzt, dazwischen 25 Zentimeter Rohboden. Natürlich ist das aufwendig und natürlich musst du da dann auch haken. Und dann hast du auf einmal wieder die Wurzeln von den einzelnen Pflanzen beschädigt. Das kann gar nicht zuwachsen und so weiter. Also ich finde, pflegeleicht ist natürlich ein extrem wichtiges Ding. So, ich würde jetzt auch nicht mehr diese englischen Staudenbordern anlegen wollen, ne? Auch mit der ganzen Wasserverwendung und so weiter, auch das ist natürlich ein Thema. Aber an sich, wenn du die richtige Pflanzenauswahl hast, auf dem richtigen Standort, brauchst du kein Bewässerungssystem und du brauchst auch nicht besonders viel Pflegen. Also das ist, wenn du dann auch eine Mulchung drauf machst, Mineralmulch drauf machst, Kies oder Lava oder sowas, oder Sand, ist auch gerade so voll das Thema, dann ist das wirklich echt überschaubar, was da an Zeit reingeht.
Was denkst du, wenn man jetzt einen Galabau hat, der noch nicht so tief drin ist in dem Pflanzenthema, sag ich mal ganz konservativ, viel Pflasterbaustellen macht und ganz konservative Gärten gestaltet und jetzt gerade davor steht, überlegt, irgendwie möchte ich mich abheben von dem Rest, möchte mich irgendwie spezialisieren, steht gerade so vor der Wahl, es gibt ja viele Sachen, wo man sich gerade spezialisieren kann. Wenn ich mir so zwei Sachen rauspicke, einmal das Thema Pflanze und das Thema, biete ich noch irgendwelche Produkte für den Garten an, ob es jetzt, sag ich mal, eine Sauna ist, ein Whirlpool ist, andere Elemente, Möbel und so. Was glaubst du, hat mehr Potenzial? Sag ich jetzt dem, der ja natürlich viel mit Pflanzen macht, ne? Aber oder geht es gar nicht um entweder oder?
Was meinst du mit Potenzial, wäre also die Frage auch.
Also nachhaltig gesehen, wenn ich jetzt gerade vor der Wahl stehe, möchte mich irgendwie spezialisieren, weil ich nicht einer von den Anbietern sein möchte, der der fünfte ein Angebot abgibt.
Um sich abzusetzen.
Sozusagen. Genau. Mhm.
Würde ich auch sofort auf die Pflanze setzen. Also ich weiß auch nicht, inwieweit, ich meine, Pools, da warst du, glaube ich, auch mal, ist die Frage, inwieweit Pools langfristig noch ein Thema sind, wurde, glaube ich, in Wolbeck, hatte ich zumindest mitbekommen da, ne, dass da irgendwie sowas diskutiert wurde, so inwieweit sowas noch langfristig Thema sein kann, einfach aufgrund der, weiß gar nicht warum, Energie vermutlich, ne?
Genau, es ging beim Galabau-Symposium war das, ja, da ging es um das Thema Energie oder auch um das Thema Kredite, Geld bekommen für Pools, Genehmigungen für Pools, und dass Pools irgendwie keine Zukunft mehr hätten. Aber ich glaube, beim Pool denkt man dann halt, ja, den geklorten oder den salzgeklorten Pool und nicht an den Biopool.
Mhm.
Bioschwimmteich und so, ne?
Voll. Auch extrem zurückgegangen, dieses Thema irgendwie in den letzten Jahren. Schwimmteiche. Ist irgendwie sehr viel Poolbau geworden, jetzt hier Fertigbecken und so weiter. Zumindest sehe ich das auf Social Media immer, was die da alle verbauen. Ich finde diesen Fokus auf diese Ausstattungsgegenstände immer so ein bisschen skurril. Mhm. Ich habe immer das Gefühl, es wird voll schnell überladen. Man hat dann eine Feuerstelle, man hat dann noch ein kleines Poolhäuschen oder ein Saunahäuschen, dann sowieso ein Schwimmbad, das am besten direkt nach vorne an der Terrasse, was ja immer auch ist. Vielleicht habe ich da auch einfach einen anderen Ansatz, dass ich denke, ich ziehe meinen ästhetischen oder meine Beruhigung oder meine Befriedigung irgendwie daraus, dass ich sehe, dass da irgendwie was blüht oder, ne, einfach.
Ich finde aber bei den Elementen, die man da reinbaut, dann nutzt man den Garten ganz anders. Geht ja immer darum, welche Flächen nutze ich?
Voll.
Wie vielfältig nutze ich den, wenn ich den nutzen kann, da, weil ich meine mehrstämmigen Sträucher mit meiner Matrixpflanzung aus einer Sauna betrachten kann, ist das auch eine Bereicherung.
Wenn für alles Platz ist, ist alles in Ordnung. Also ich glaube, das ist auch so ein, die Frage ist, wie groß der Garten dann am Ende ist, ne? Aber ich habe häufig das Gefühl, dass einfach eine Menge vollgepackt ist. So ein bisschen wie so ein Ausstattungskatalog, das hätte ich noch gerne, das hätte ich noch gerne, das hätte ich noch gerne. Und dann ist es auch, also alles fein, ne? Dann ist es wirklich ein Ort, so ein Oaseort für Leute, ne? Aber das ist, ich glaube, das ist nicht meine Herangehensweise bei einem Garten, weil ich irgendwie aus weniger dann manchmal mehr ziehe. So.
Wie denkst du über so Baukastensysteme nach?
Kenne ich gar nicht. Was ist das genau?
Also, dass man halt Elemente hat, vordefinierte Elemente. Wie du sagst, also du glaubst ja nicht daran, dass man sich wie so ein Katalog das alles anklickt, zack, Warenkorb, bestellen. Es gibt schon manche, die da nochmal wieder, das ist eine alte Idee, das gab es damals schon, ne? Dass man den Aufwand, einfach sowas zu planen, einfacher macht für den Kunden an der Stelle.
Kennt man ja vielleicht einen Wohnungsbau, oder? Dass ich sage, das ist mein Fahrradstellplatz, das ist mein Eingang, das ist meine Rasenfläche.
Konfigurator, zack, bestellen. Auf geht's. 2 Monate ist es fertig. Nein, aber überspitzt gesagt.
Ja, ich glaube, das ist dann die Frage, wie cool das dann am Ende wirklich ist. Also wenn ich überlege, dass ich wirklich den Ort mir angucke, dann ist die Frage, wie weit wird der bei so einem Baukastensystem berücksichtigt? Als wenn ich quasi, also wenn ich den Garten nur als individuelles Ding an sich betrachte und ich sage, okay, der ist jetzt komplett isoliert von außen, dann ist das ja nochmal was anderes. Aber ein Garten findet ja immer in einer gewissen Umgebung statt. Und die würde ja vermutlich bei so einem Baukastensystem überhaupt nicht berücksichtigt werden können, weil es ja fertige Elemente ist, die ich einfach irgendwo hinstelle. Und ich glaube, dass schon dieses auf den Ort zuschneiden und eben in den Ort einbeziehen schon irgendwie wichtig ist. Auch so Gleichgewichte finde ich auch häufig, wenn du Bestandsbäume hast, du hast hinten einen riesen Teil in der Ecke stehen. Ja, der ist total schön. Jetzt muss ich irgendwie gucken, dass dieser ganze Garten mir nicht nach hinten links überkippt. Ich muss irgendwie dann vorne links was pflanzen, nah an der Terrasse, dass ich quasi die Höhe wieder ausgleiche, damit man aus dem Haus irgendwie das Gefühl hat, da ist eine Balance und nicht, dass der Garten nicht balanciert ist. Und ich weiß nicht, ob sowas... Also ich glaube, auch da bräuchtest du wieder eine Menge planerisches Verständnis, damit es am Ende trotzdem eine coole Sache wird. Weil irgendwie Tetris-mäßig Sachen zusammenstellen, das kriegt man ja immer hin. Aber vor allem auch, wenn du dann in organische Formsprachen reingehst und nicht einfach nur geometrisch konstruierst, dann glaube ich, ist das schon wichtig, dass das auf den Ort
zuzustellen ist. Wie viele Projekte hast du jetzt schon so grob geplant?
Boah, ich schätze insgesamt so um die 50.
Und wie sieht das dann mit der Pflege davon aus? Also wenn du jetzt Hauptaugenmerk auf die Pflanze legst, wir hatten gerade das Thema, haben die Kunden dann, oder weißt du die Gärtner dann ein oder wie sieht das da genau aus?
Genau, also wenn die Kunden keinen Landschaftsgärtner beauftragen, den ich dann instruiere und das selber machen wollen, dann kriegen die häufig dann halt einen Pflegeplan und dann gehe ich mit denen auch gerne durch und es ist dann auch irgendwie, dass die Leute dann, also ich komme eigentlich alle ein, zwei Jahre komme ich in den Garten eigentlich immer rein und gucke mir an, wie das aussieht. Also ich sage da nie ganz Tschüss zu den Projekten, sondern bin da immer so ein bisschen mit dabei, weil ich auch sehen will, wie es sich entwickelt hat, um auch selber dann daraus zu lernen. Und dann wird da auch eigentlich immer wieder drüber gesprochen. So.
Was ist für dich das schönste Projekt dann gewesen? Gibt's eins?
Ja, also es war ein großer Hausgarten in Mülheim auch und das war genial, als ich habe bei der Pflanzung mit ausgestellt. Das mache ich auch eigentlich sehr, wenn ich es schaffe, eigentlich immer selber ausstellen. Und da war dann, als ich nach, weiß ich nicht, 5, 6 Monaten da war, wieder nach der Pflanzung und das dann richtig, richtig voll schon losgelegt hat und so, da war wirklich so ein Wow-Effekt auch so, boah, cool, das hast du dir. Also das war so ein richtig genialer Moment, einfach zu merken, boah, geil, das, was du dir auf dem Papier ausgedacht hast, das funktioniert und es sieht auch so aus. Und trotzdem ist natürlich immer wieder was anders, als man, wo man merkt, ach, da habe ich gar nicht dran gedacht, ach ja, das ist jetzt auch noch da. Und also es ist häufig, dass die Gärten, wie sie dann am Ende sind, viel spannender sind als vorher gedacht und auch viel spannender als in jeder Visualisierung. Auch das ist irgendwie so, das ist auch schon so. Und wenn dann noch die Kundschaft das auch wertschätzen kann und sich auch daran erfreuen kann und nicht sagt, ja, aber hier ist ja noch eine kleine Ecke, das müssen wir noch austauschen. Ja, müssen wir auch. Aber gucken wir doch erstmal, was wir hier gemacht haben. Wie geil ist das denn? Und dann können wir natürlich immer noch die kleine Reklamation uns anschauen und sagen, ja, das müssen wir noch austauschen, hier die Platte. Aber wenn das jetzt die ganze Freude an dem ganzen Garten nimmt, dann finde ich das immer sehr schade, weil ich denke, boah, ihr habt so einen genialen Ort bekommen. Lass uns doch da erstmal drüber freuen. Und wenn das funktioniert, dann ist das eigentlich mega genial.
Und gab es das andere Beispiel auch schon mal? Dass es überhaupt irgendwie nicht so geklappt hat, wie man sich das vorgestellt hat? Oder?
Ja, es gab einmal, wo sich das, wie es am Ende war, nicht... Also ich hatte mir das schon so vorgestellt, die Kundschaft hatte sich das dann anders vorgestellt.
Okay.
Und dann waren das alles Unkrautpflanzen. Das war ein bisschen schwierig dann natürlich.
Ja.
Und auch, das ist auch immer häufig bei der Pflanzung, wenn man dann, ich zeige Beispielfotos, Beispielprojekte, um auch die verschiedenen Bepflanzungsansätze so darzustellen. Und wenn du dann am Tag der Pflanzung dahin kommst, sieht das natürlich sehr mickrig aus, weil du pflanzt halt kleine Pöttchen. Das braucht jetzt noch ein bisschen. Und das ist auch häufig, merke ich immer mehr, dass das viel besser, also dass ich das auch noch besser kommunizieren muss, dass das quasi im Vorhinein schon klar ist, ihr kriegt nicht den Garten so wie hier, sondern in 2, 3 Jahren sieht es vielleicht mal so aus.
Aber ist das dann so ein bisschen von der Visualisierung her kommt, so eine Irreführung dann an der Stelle? Weil das höre ich halt immer wieder, wenn ich jetzt eine Visualisierung mache für meine Kunden, dann denken die, das sieht auch sofort so aus. Und dann ist das nicht so ein bisschen, weil ich liefere ja vielleicht nicht dann den 20 Meter hohen Baum, sondern halt...
Ah, auch wenn die Stauden kommen, ne? Dann kommen
oder Stauden.
Staudenkisten und ja, alle sind schön im 9er-Töpfchen und alle, jetzt ist gerade Herbst, da ist halt nichts los und da ist auf einmal dann die Rechnung mit 5.000, 6.000 Euro Pflanzenlieferung und was passiert denn hier, ne?
Voll, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass das unabhängig von der Visualisierung ist. Mhm. Also, okay. Ob du die Visualisierung machst oder nicht und die Leute kein Verständnis dafür haben, dass man kleine Babys kauft und nicht fertige Pflanzen, also ne, ausgewachsene Pflanzen kauft, dann ist die Kritik da trotzdem da. Und ich glaube, wenn man, also für reine Bepflanzung mache ich auch keine Visualisierung. Mir geht es da eigentlich eher um die ganze Gartenaufteilung, um den ganzen Garten wahrnehmen zu können. Und die Bepflanzung in der Visualisierung ist auch immer sehr, also die ist wahllos zusammengestellt. Ich mache da irgendwas, wo ich denke, das ist jetzt vom Standort nicht, also es passt halbwegs, aber ich mache mir da jetzt wirklich nicht so richtig Gedanken. Und die Pflanzung in echt sieht auch ganz anders aus als in der Visualisierung. Aber es geht mir nur um diese ganze Idee zu verstehen von dem
Gestalt. Das räumliche Verständnis.
Genau, das ist viel mehr das Thema da. Und das sage ich auch immer ganz klar. Und also mit tatsächlich diese Thematik bei der Visualisierung hatte ich noch nie. Ich hatte noch nie, dass ich was visualisiert habe und es dann hieß, das sieht ja ganz anders aus in der Visualisierung.
Ja, aber dass man dann Vorstellungen hat. Du hast zum Beispiel einen schönen großen Baum geplant und hast nicht dran gedacht, den Kunden zu informieren, ey, wenn du jetzt die Amalancia lamarckii in 125, 150 bestellen möchtest, weil du willst ja irgendwie sparen an den Pflanzen, dann ist das halt kein 3 Meter Schirmform.
Das mache ich aber klar. Also das, ich finde, also bei einer Visualisierung muss man sehr klar formulieren vorher und kommunizieren, auch sagen, okay, das ist hier nur eine Idee, so ist die Aufteilung, die ist, passt, die Höhen passen auch, aber die Bepflanzung und die Bäume passen nicht. Das ist nur als Idee, so wird es irgendwann mal aussehen. Das ist das, was ich mir bei dem Entwurf denke. Und jetzt ist die Frage, wie schnell kommen wir dahin? Das definiert Ihre Brieftasche. So, und am Ende des Tages ist, wenn du das so machst, habe ich bis jetzt, also ich höre die Bedenken häufig von Leuten, die das noch nicht machen, aber ich hatte bis jetzt immer das Gefühl, dass das kein Thema ist, wenn man das vernünftig kommuniziert. Fand ich es ohne Visualisierung tatsächlich immer bis jetzt. Gab es mehrere Sachen, wo das dann irgendwie über die Größe da mehr gemeckert wurde, als wenn man das vorher immer sieht.
Findest du, Visualisierung ist super, um einfach mehr zu verkaufen? Oder geht es eigentlich um was ganz anderes? Also für mich als Gerlabauer, ich mache noch keine Visualisierung.
Ja.
Super, wenn ich das jetzt mache, kann ich den Kunden noch das und das viel größer verkaufen, größeren Garten, mehr Pflanzen und so.
Ja, aber der Garten bleibt meistens gleich groß, ne? Der wächst ja nicht.
Ja, der Raum, Räume aufteilen, okay. Garten größer, mehr Pflanzen, mehr, keine Ahnung.
Ja, alles gut.
So, aber
ich glaube, dass wir dass dieses gesamte, wie viel möchte ich als Galabauer in Vorleistung gehen, ist glaube ich ein Thema. Und wenn ich sage, ich biete jetzt noch eine Visualisierung an, um dann den Garten wieder zu verkaufen, dann habe ich einen weiteren, ich fahre dahin, ich mache ein Angebot, ich mache Höhen, ich mache eine Planung, die visualisiere ich jetzt auch noch, dann habe ich schon, weiß ich nicht, 30 Stunden, 20 Stunden da reingesteckt, aber ich kriege nicht mal einen Penny dafür. Und das ist schon eine schwierige Sache, finde ich. Deswegen denke ich, wenn man sagt, okay, ich möchte was visualisieren, dann muss das auch was kosten. Und auch bei mir ist diese Visualisierung immer eine Zusatzleistung, die ich auch immer separat vergüte, weil man muss keine Visualisierung machen. Und trotzdem bei einigen Projekten habe ich das, wo ich das Gefühl habe, okay, da wäre es sinnig, eine Visualisierung zu machen, damit man das Konzept auch besser verkauft bekommt, versuche ich schon auch dann bei der Angebotsunterbreitung für die Planung zu sagen, eine Visualisierung würde sich bei Ihnen hier sehr anbieten, ne, damit man das eben besser nachvollziehen kann. Also es gibt da schon Projekte, wo das mehr Sinn macht, vor allem wenn du verschiedene Höhen hast, da ist das eigentlich immer sehr, sehr hilfreich.
Was kann ich nutzen, damit die das kaufen? Damit die dann Ja sagen? Was sind da die besten Möglichkeiten, Argumente, Manipulationsmethoden?
Meinst du, damit die Visualisierung kaufen? Ich glaube, das ist ein bisschen die Frage, ob ich die Planung grundsätzlich schon, also ob die Kunden schon wissen, dass die Planung an sich schon Geld kostet. Ich glaube, wenn das klar kommuniziert
wird. Spricht sich einfach rum, ne?
Was denn?
Ja, wenn ich normalerweise Geld für Planung nehme und zum Beispiel jetzt aus der Weiterempfehlung kommt oder so und sieht, was ich so mache, dann spricht sich das ja meistens schon rum, dass das Geld kostet. Wie viel Geld das dann kostet, ist dann ja auch natürlich eine andere.
Ist nochmal was anderes, ja.
Okay, aber wie machst du das denn, damit die Leute am besten halt eine Planung kaufen und nicht einfach, ich vertraue ihnen, sie machen das schon?
Also das finde ich eigentlich am besten, wenn die sagen, ich vertraue ihnen, sie machen das schon. Okay. Ja, also ich desto mehr Freiraum ich bekomme, desto cooler finde ich das eigentlich. So, weil ich irgendwie häufig die, also es gibt natürlich immer Rahmenbedingungen, die Kunden setzen, aber wenn die halt relativ lässig sind und sagen, ja, sie machen das, ich habe gesehen, was die so für Sachen machen, das finde ich cool.
Ein Angebot pauschal, ein Garten, 500.000 Euro.
Ach so, wenn, meinst du jetzt bezüglich auf die Bepreisung des Gartens dann am Ende?
Ja, also einmal die, was der Kunde jetzt bekommt, Es kann ja entweder sein, ja, mir reicht jetzt die Handskizze, dann weiß ich, wo welcher Bereich ist und dann vertraue ich ihnen schon, aber dann hast du ja vielleicht die Gefahr, dass die Kommunikation über die Visualisierung viel besser wäre, weil ich dann viele Fehlerquellen ausmerzen kann, als wenn ich jetzt einfach sage, ja, ich mache das schon, können Sie mir vertrauen. Und dann nachher zaubert man den Leuten da was hin und die sagen, ich hasse Blau. So zum Beispiel. Und das meine ich damit.
Ja, also du meinst Blau jetzt bezüglich auf die Pflanzenblüte oder sowas, ne?
Ja, aber auch um die Planung. Also mir geht es so ein bisschen darum, wie kann ich den Kunden davon überzeugen, dass die Planung total viel Sinn macht und nicht dieses, ich spare jetzt die Planung, ich gebe jetzt nicht die paar tausend Euro aus, sondern da kann ich mir, ich komme aus dem Westmünsterland, so, da kann ich mir ein paar Meter Hecke für kaufen, sondern dass man aus diesen Dingen da rauskommt.
Ja, ich glaube, dass ein Garten ohne Planung gar nicht richtig funktioniert. Und auch jemand, der sagt, ich baue den Garten, hat den auch geplant. Die Frage ist, wie gut hat er den geplant? Ne? Also das ist ja am Ende des Tages, eine Planung ist, du machst alles, du würdest ja auch nicht einfach mal ein Haus bauen. Wir setzen mal ein, ja, das finde ich immer so, beim Haus ist es komplett normal, dass man einen Architekten braucht, oder nicht?
Schon, ja.
Ja, das ist auch.
Jetzt einmal eine Mauer, da kommt jetzt eine Mauer
hin. Da kommt eine Mauer hin und hier machen wir mal einen Durchbruch und die Steckdosen, die ziehen wir nachher rein. Also am Ende des Tages, da ist eine komplette, völlige Planung von wirklich schlüsselfertig, alles fertig. Natürlich wird am Ende viel umgeworfen so, aber ne, und geändert, aber trotzdem, da gibt's eine komplette Planung und das Mindset da ist komplett normal. Im Garten ist das nicht so ein Ding, weil es da auch irgendwie, du kannst einfach nur Rasen einsäen, dann wird auch jeder sagen, du hast einen Garten. Aber du kannst auch ein mega fancy Ding da hinsetzen und dann hast du auch einen Garten. Also das ist ja auch irgendwie im Auge des Betrachters, glaube ich. Und Leute, die dann die Planung nicht wertschätzen, die kommen ja dann auch eigentlich gar nicht bei mir. Also das ist dann irgendwie, da gibt's dann auch einfach Leute, die sagen, was, schicken Sie mal ein Angebot und schickst ein Angebot, die hörst du nie wieder. Ja. Dann sind das auch nicht meine Kunden irgendwie so. Oder da kann ich dann auch, die brauche ich nicht. Also ich möchte nicht Leute dazu nötigen, dass auch meine Planung so toll ist und so wichtig, sondern ich finde es irgendwie ganz cool, wenn da schon so eine Grundidee ist von, ja, wir wissen, was sie machen, wir haben uns angeguckt, was sie machen, wir mögen das, was sie machen und dann wollen wir das auch so.
Gibt es eigentlich große Unterschiede dann? Ich meine, du warst jetzt in Australien, Neuseeland, jetzt zu Deutschland, von der Wichtigkeit des Thema Gartens?
Ja, also Neuseeland ist schon, vielleicht auch dadurch, dass es so ein bisschen englisch geprägt ist, ne, schon deutlich offener diesbezüglich. Die Leute haben da grundsätzlich, würde ich sagen, auch einen höheren Lebensstandard als wir hier. Und da wird schon, ist ein Outdoor-Land. Also die Leute gehen raus zum Angeln und die gehen raus, also es ist einfach, die Leute sind viel unterwegs, machen viel und sind auch viel im Garten und haben auch eine ganz andere Offenheit dem Landschaftsgärtner gegenüber. Also das war schon irgendwie, da war viel mehr, komm, machen Sie mal. Da nimmt sich keiner eine Woche frei, weil du gerade mal bei dem im Garten bist und guckt dir bei jedem Fingerschlag auf die Finger. So, das macht da keiner. Das ist da viel mehr, viel, viel offener und viel mehr, jo, ihr seid die Fachleute und so weiter. Und ich glaube, in Deutschland beschäftigen sich die Leute, wenn sie sich mit was beschäftigen, auch immer sehr gerne selber noch damit und haben dann ihre eigenen Ideen und kommen dann so als Halbprofi dahin und ne, sagen dann, ja, hier, komm, wir machen das so und so, haben wir uns das vorgestellt, haben schon vielleicht selber was gezeichnet. Und dann versuche ich natürlich die Ideen, die da gekommen sind, irgendwie aufzunehmen und dann nochmal anders umzusetzen. Aber das ist schon eine andere Offenheit einfach dem Thema gegenüber, finde ich schon.
Und was hast du jetzt bei dir, für dich jetzt persönlich noch so geplant in den nächsten Wochen? Wie geht's weiter mit deinem Planungsbüro?
Mein Planungsbüro macht jetzt eine kurze Pause. Ich werde ein halbes Jahr nach Indien reisen.
Ach krass, okay.
Genau, also ganz was anderes. Und habe deshalb jetzt die Projekte so ein bisschen pausiert, beziehungsweise auch jetzt seit einigen Monaten nichts mehr Neues angenommen. Ich da quasi einmal kurz einen Cut möchte und dann, wenn ich wieder da bin.
Einfach als Rundreise oder was hast du da geplant? Oder willst du da so ein bisschen Inspiration noch holen? Oder?
Ich möchte also,
warum Indien? Ja.
Warum nicht Indien?
Nee, ich möchte tatsächlich ganz abgefahren einfach mal nur runterkommen. Ich will da einmal komplett raus. Ich werde da einfach nur mich in so einen Ashram begeben.
Und einmal Reset quasi.
Einmal Reset, genau. Aha. Und werde da dann mal gucken. Also ja, ich werde einfach mich mal hier so rausziehen, denke ich.
Ja.
Und dann wiederkommen und dann vielleicht neue Ideen haben, was man so dann machen kann und weitermachen hier.
Also ist ja jede Reise irgendwie, ne? Glaube ich, nimmt man was mit und schaut nach.
Voll.
Man kann das umsetzen oder neue Ideen sammeln.
Ja. Voll. Ja, ja, ist auch so ein bisschen, ich habe für mich natürlich auch so ein bisschen die Frage, ich plane aktuell Privatgärten, Das ist für ausgewähltes Klientel. Die meisten Menschen in der Bevölkerung kriegen diese Dinge nie zu sehen. Wir haben aber ein gesellschaftliches Problem von Entfremdung mit der Natur und so weiter. Ne? Da gibt's ja Studien ohne Ende drüber. Und wenn ich, haben wir vorhin drüber gesprochen, mir die moderne Landschaftsarchitektur angucke, da ist einfach wenig davon. In vielen Landschaftsarchitekturbüchern wird davon geschrieben, dass wir nur einige wenige Pflanzen als Repertoire brauchen, weil das alles sonst nicht cool und stylisch ist. Und ja, also ich finde das irgendwie, ich finde das auch da wieder, ist auch wieder eine ganz eigene Welt, diese ganze Landschaftsarchitektur-Bubble, ne, Landschaftsarchitektur-Bubble, Pflanzen-Bubble und eben Landschaftsbau-Bubble irgendwie. Und ich finde, dass das irgendwie alles ein bisschen besser zusammen laufen soll. Und deswegen weiß ich noch gar nicht, ob ich nicht irgendwann selber auch in Wettbewerbsdingen einsteigen wollen würde, um es dann, um dann halt irgendwie Entwürfe der Öffentlichkeit zu präsentieren. Aber auch da ist ja wieder dann Geld ein Thema. In Kommunen sagen, ja, wie wollen wir diese Pflanzungen denn pflegen? Ist ja auch wieder, ist am Ende liegt es immer am Geld. Aber ich glaube, auch da muss halt ein Umdenken stattfinden, dass wir sagen, ja, es kostet Geld und uns ist das aber auch was wert, weil wir eben sonst negative Dinge haben. Und ich glaube auch, dass es dann Leuten in den Privatgärten leichter sein wird, Pflanzungen zu verkaufen, weil sie eben sehen, jo, das sieht cool aus, jo, da habe ich Spaß dran. Und auch dann wieder mehr Naturräume schaffen, ne? Weil wir haben echt viele Privatgärten, also das ist flächenmäßig ist da eine Menge möglich. Und also ich weiß noch nicht so genau, ob ich einfach quasi dieses Privatgarten-Ding weitermachen möchte oder ob man da nochmal einen Master jetzt dran setzt und dann irgendwie Landschaftsarchitekturwettbewerb macht oder beides macht.
Mhm. Kann man das nicht den Privatleuten mit weniger Geld irgendwie zugänglich machen? Als jetzt einen Landschaftspark zu planen, wo die dann, also urban gesehen, bin ich bei dir.
Die meisten haben ja nicht mal einen Garten.
Ja, aber die Leute, die ein bisschen ländlicher, also die schon einen Garten haben, aber dann den Garten, Neubaugebiet, so wie Frank Schröder sagt, RAL 70, 16 Häuser. Für die wäre das ja schon mega
voll
Profit.
Ich habe auch tatsächlich solche, also einige solche Sachen schon geplant, solche Gärten. Es ist, ja, keine Ahnung, es ist da irgendwie auch schon so ein bisschen, finde ich, abgefahren, weil das sind ja häufig dann Reihenhäuser mit 10x10 Meter Garten hinten dran und das ist dann alles Rasen und dann hast du links und rechts einen Stabgitterzaun. Und ich denke, Leute, macht den doch weg und macht doch einen großen Garten raus. Mhm. Und der eine hat ein Trampolin, da können die Kinder drauf, der andere hat einen Sandkasten und der andere hat, also weißt du, irgendwie, aber nee, jeder hat ein Trampolin und jeder hat einen Sandkasten und dann ist wieder für nichts anderes Platz. Also es ist irgendwie...
Also wäre dein Wunsch eher, dass sich Wohngebiete komplett verändern, dass du für solche...
Von dem Ansatz her. Mhm. Und wenn man eine Rasenfläche zum Kicken braucht, ja, dann bau dem doch dann 20x10 Meter Fußballplatz hin. Warum denn nicht? Mhm. So, ne? Also, so, dann bau eine Tiefgarage und stell die Autos nicht vor die Tür. Ich habe keine Ahnung, aber warum wird da nicht so gedacht irgendwie? Und also ich denke, ich sehe da einfach noch eine Menge andere Sachen sind da irgendwie möglich und... Inwieweit ich da aber dann quasi einen Einfluss drauf habe, ist natürlich auch nochmal ganz woanders, aber ja, ich bin da noch nicht so ganz sicher, in wo, welche Richtung das dann komplett konkret gehen soll. So, ob ich da quasi die Schiene weiterfahren will oder mich da nochmal so ein bisschen anders orientieren will oder vielleicht auch beides mache. Keine Ahnung. Mal gucken.
Wie alt bist du jetzt?
27.
Ja, ein bisschen Zeit hast du ja noch, ne?
Ein bisschen Zeit.
Nein. Schön. Ja, ganz toll. Was wünschst du dir noch so zum Abschluss von den Leuten, die das hier hören, womit sie sich mehr beschäftigen sollten?
Ja, ich finde es cool, wenn Leute rausgehen, wenn Leute die Augen offen halten. Einfach neugierig sein, nicht dicht machen, nicht sagen, das weiß ich schon, das kenne ich schon. Man kann irgendwie jedes Mal was Neues entdecken, man kann immer weiter lernen. Also nicht zumachen, sondern offen bleiben. Das finde ich cool.
Cool, super. Dann viel Spaß in Indien, würde ich sagen.
Ja, danke schön.
Hört sich spannend an, muss auf jeden Fall mal erzählen.
Auf jeden Fall. Danke. Ciao, ciao.
Jo, ciao.
Dieser Podcast wird produziert und präsentiert von Dataflor.
Bei Fragen, Anregungen oder auch, wenn ihr selber mal Gast in unserem Podcast sein möchtet, schreibt uns einfach an podcast@dataflor.de.
Vielen Dank fürs Zuhören.